Hallo und herzlich willkommen beim Bradshaw Club, ein Sex and the City Rewatch Podcast. Wir treffen uns jede Woche, um eine Folge von Sex and the City zu besprechen. Und wir, das sind drei wunderbare junge Frauen. Ich bin Alessa.
Ich bin Karin.
Und ich bin Judith.
Ja, wie sind wir eigentlich auf die Idee gekommen, uns hier hinzusetzen und einen Podcast zu machen? Das ist eigentlich ganz lustig und sehr banal, weil wir haben uns einfach getroffen zum Frühstück in der Markthalle 9, haben einen kleinen Cremant getrunken. Ich habe noch 3 kleine Austern verspeist und dann sind wir irgendwie auf das Thema Sex in the City gekommen und auf einmal haben wir darüber nachgedacht, ob es da nicht eigentlich einen Podcast zu gibt. Und dann dachten wir, warum machen wir nicht eigentlich einen? Und schon war die Idee geboren, weil wir auch irgendwie das Gefühl hatten, ja, wir sind aus so einer Generation, die das schon so im Teenageralter geguckt hat und jetzt vielleicht nochmal und vielleicht auch immer irgendwie dazwischen, also ich gefühlt so 17 Mal und wie sich das geändert hat, so mit der Zeit, unsere Auffassung darüber.
Ja, ich habe das, also ich kann gar nicht sagen, wie oft ich das geguckt habe. Ich habe mir irgendwie mit 16 oder 17 oder vielleicht auch schon mit 15 angefangen, die Staffeln einzeln von eBay damals zu kaufen.
Geil.
Und mir das immer wieder angeguckt mit meinem DVD-Player, den ich übrigens heute immer noch habe. Das ist immer noch der gleiche DVD-Player.
Der ist geblieben.
Ja. Und das Spannende ist ja so ein bisschen, dass halt die Frauen bei Sex in the City, also Carrie und Sam und Charlotte und Miranda, die waren halt in der ersten Staffel so Anfang, Mitte 30. Und das ist jetzt halt unser Alter.
Ja.
Ich glaube, ich bin der Alien hier unter uns, was Sex in the City angeht. Ich habe nämlich die Serie genau ein einziges Mal geguckt, nämlich dann, als sie im Free-TV zu sehen war. Und ich kann noch nicht mal von mir behaupten, dass ich jede einzelne Folge kenne. Was mir aber damals im ja noch sehr jungen Alter schon aufgefallen ist, ist, dass ich damals nicht mit allem einverstanden war, was gesagt wurde, dass ich aber viele Sachen total cool fand.
Genau, und das ist eigentlich schon genau das Thema, deswegen haben wir diesen Rewatch-Podcast gestartet und Rewatch, wie es im Namen schon ist, bedeutet, dass wir uns einfach die Folgen nochmal anschauen und darüber sprechen werden und wir freuen uns aber natürlich auch, wenn nicht nur wir reden, sondern ihr vielleicht auch zu Wort kommt. Also welche Erfahrungen habt ihr mit Sex in the City? Wie habt ihr das erlebt? Guckt ihr das gerade zum ersten Mal? Also wir würden uns total freuen, wenn ihr uns schreibt. Wir haben TikTok, da sind wir Bradshaw.club und wir haben Instagram, da sind wir Bradshaw Club. Da könnt ihr uns auf jeden Fall eine Nachricht schreiben. Wir freuen uns ganz, ganz doll.
Ja, also Sex and the City, das war ja schon ein ziemlicher Aufreger damals. Also Ende der 90er wurden die ersten Folgen und Staffeln gedreht. Und seit 2001 wurden die dann auch in Deutschland ausgestrahlt. Und was ich erstmal total krass war, was ich wirklich nicht wusste, ist, dass die Autorin Candace Bushnell ein Buch namens Sex and the City rausgebracht hat. Mhm. Und das ist eine Sammlung von Kolumnen, die sie als Autorin in dem New York Observer veröffentlicht hat. Und zwar eine Kolumne namens Sex and the City. Das heißt, eigentlich ist es exakt Carries Geschichte. Also sie ist selber mit 19 Jahren nach New York City gezogen, hat da studiert und hat dann eben irgendwann angefangen, diese Kolumne Sex and the City mit, ja, Geschichten über Frauen und Beziehungen und Dates zu schreiben. Und genau dieses Buch, was ja auch Carrie selber am Ende veröffentlicht, ist dann die Grundlage gewesen für die erste Staffel Sex in the City.
Das ist so krass. Ich wusste das auch nicht. Also irgendwie hatte ich im Kopf, ja, es gab da mal so ein Buch, aber dass das wirklich so 1:1 ist, das fand ich echt spannend und wusste ich selber nicht.
Die Info ist für mich auch komplett neu. Finde ich total spannend. Wirklich.
Aber in Vorbereitung zu unserer Folge habe ich natürlich auch ein bisschen recherchiert und habe rausgefunden, dass Candace Bushnell für ihre Kolumnen $60.000 gekriegt hat. Das hört sich vielleicht erstmal viel an, so, wenn man ja nicht weiß, was dann damit passiert.
Ja, ich wollte gerade sagen, also ich bin ja auch Texterin, $60.000 würde ich sofort nehmen, du. Also wenn jemand da draußen zuhört, ich wäre bereit.
$60.000 sind, Moment, sind 150 Paare Manolo Blahniks.
Ich würde mir vielleicht was anderes auch zusätzlich, also ich wäre auch mit 2 Paar Manolo Blahniks zufrieden.
Rechnen wir jetzt alles in Manolo Blahniks um.
Rechnen wir alles nur noch in der Schuhwährung? Okay.
Nein, aber wenn man jetzt weiß, was daraus geworden ist, dann ist es halt einfach krass. Dann denkst du, $60,000, das ist halt gar nichts. Das ist nichts im Vergleich zu dem, was Sex and the City dann wurde. Aber weiß man ja nicht. Hätte ja auch ein Flop werden können und dann hätte sie $60,000 gehabt. Also,
Ja. Jedenfalls, diese Serie ist halt total eingeschlagen. Also als HBO-Serie ist sie natürlich auch total gut produziert und hat eben diese vier super starken Frauen als Protagonistinnen. Auch allein, dass Sex im Titel vorkommt, war schon außergewöhnlich. Und auch, dass Sex so besprochen wird in der Serie und auch so gezeigt wird, war echt bahnbrechend, besonders für die späten 90er. Und hat einen riesigen Diskurs eröffnet. Also, weil es um ganz viele Rollenzuschreibungen ging, um Klischees, um Tabuthemen, die halt wahrscheinlich schon im Privaten besonders Frauen auch besprochen haben, aber für die es nicht so eine große mediale Plattform gab und schon gar nicht um 20.15 Uhr auf ProSieben. Und es gibt auch so Sachen, das meintest du ja auch eben, Alessa, schon rückblickend werden auch echt negative Dinge so reproduziert. Aber insgesamt war es schon eine Tür, die geöffnet wurde. Und ich finde, dass wir jetzt da immer noch drüber reden und dass es auch irgendwie so einen Effekt auf uns hatte als ja Teenage Girls, als wir das damals gesehen haben, dass uns das bis heute beschäftigt und wir immer noch uns damit auseinandersetzen, was wir da gesehen haben oder was wir da sehen, wenn wir das heute sehen, was sich ja auch verändert. Also viele Sachen sehen wir ja heute ganz anders, als wir das damals gesehen haben. Und deswegen besprechen wir das ja auch, weil also es gibt viele Sachen, wo ich voll meine Meinung zu geändert habe und wo ich gemerkt habe, wie mich negativ beeinflusst hat, was ich da gesehen habe. Aber ich erinnere mich auch an Sachen, die mich positiv beeinflusst haben, so in meiner Vorstellung von dem, was?
Das sollte jetzt auch eben kein Serienbashing werden, ne? Also ich war jetzt nicht diejenige, die da gesessen hat und gesagt hat, boah, das ist alles irgendwie frauenfeindlich, damit kann ich nichts anfangen. Ich finde, die Serie hat ja auch durchaus Türen geöffnet für Frauen, die sehr selbstbestimmt leben wollten. Ne? Also ich finde jetzt sind wir schon viel zu sehr in der Inhaltsanalyse. Lass uns nochmal, lass uns vorne anfangen, würde ich vorschlagen.
Ja, also wir sind ja schon voll dabei, über Sex and the City und vielleicht auch schon über die erste Folge zu sprechen. Aber ich würde vielleicht sagen, bevor wir in die erste Folge reingehen, würde ich mit euch gerne nochmal über das Intro sprechen, weil das ist so ikonisch. Jetzt allein, wenn ich darüber spreche, höre ich die Melodie in meinem Kopf. Alessa fängt auch schon an zu tanzen.
Ich tanze schon. Und bin gleich wieder da.
Und ich finde einfach, dass es auch so ein Intro ist, so schafft, sofort was in einem auszulösen. Also ich muss nur die ersten paar Töne hören und ich weiß sofort, es ist ein Sex and the City Intro. Und es ist sofort, sehe ich also auch Carrie vor mir, wie sie auf der Straße steht, wie dann der Bus kommt und sie nass gespritzt wird. Es ist alles da und es löst auch so ein Gefühl irgendwie in mir aus. Und das finde ich, haben nicht so viele Intros bei mir geschafft. Also Sex and the City hat da echt was Ikonisches geschaffen.
Voll, voll, voll. Und ich finde, das merkt man auch daran, dass ja im Film, im ersten Film von Sex in the City, als Carrie ihren Kleiderschrank ausräumt, hat sie ja einmal das Outfit an aus dem Intro. Und
ja, das stimmt.
Diese Reaktion, dieses Oh, obwohl eigentlich beim ersten Mal war mir gar nicht klar, das ist das Intro-Outfit, aber das ist halt so der Signature-Carrie-Look. Und es ist so eingebrannt und ja ich lieb's einfach.
Ja. Sie hat ja wie so ein Body an und dann noch diesen Tüllrock und das hat sie wirklich nie wieder an in der Serie. Ich glaube, sie hat sowieso fast nichts doppelt an in der Serie.
Schade eigentlich, weil sie hat durchaus so viele Outfits, wo ich denke, das bist einfach du, zieh sie noch an. Und dann hat sie manchmal Outfits, wo ich dann denke, ja, okay, kann man machen, muss man jetzt aber nicht.
Zum Intro habe ich auch noch einen kleinen Fun-Fact. Ich weiß nicht, ob es euch beim Gucken aufgefallen ist.
Oh yes.
Als der Bus an ihr vorbeifährt, sind erst Menschen im Bus und dann kommt die nächste Szene, wie der Bus quasi noch weiter an ihr, also der Bus spritzt sie ja so mit Wasser nass, da sind Menschen im Bus und in der nächsten Szene dreht sie sich ja so um und dann sind auf einmal keine Menschen mehr im Bus, sind alle weg. Entweder sind alle ausgestiegen oder es ist halt wirklich ein kleiner Schnittfehler da passiert. Ich muss auch ehrlich sagen, hätte ich es nicht gelesen, mir wäre es gar nicht aufgefallen.
Ich habe das schon vor Jahren gelesen. Ich glaube, das ist der bekannteste Introfehler weltweit. Und ich frage mich, wie kann das passieren?
Die haben die Statisten nach Hause geschickt. Also die haben das aufgenommen und dann sind die halt alle nach Hause gegangen. Und dann haben sie diese letzte Szene nochmal aufgenommen.
Ah. Das ist witzig. Ich glaube, ich hätte das ganze Kamerateam dann da reingesetzt, bis auf denjenigen, der halt die Kamera hält, damit da Menschen drin sitzen.
Aber witzig. Also ich fand das sehr witzig, weil wirklich, es ist ja, man sieht es ja immer und es ist mir nie aufgefallen. Das ist mir einfach nie aufgefallen.
Und vor allen Dingen hat es die Serie ja nicht davon abgehalten, legendär zu werden. Also keiner hat ja gesagt, Intro ist fehlerhaft, schalte ich nicht mehr ein.
Vom Gefühl her gehört auch dieses, es ist ja am Anfang kommt ja dieses Störbildzeichen, dieses grisselige Schwarz-Weiß-Grau und dann dieses HBO und dieses Ha. Das ist, eigentlich ist das ja nur von HBO, das Mini-Intro, aber das gehört für mich auch voll zu Sex in the City. Also wenn das bei Succession zum Beispiel kam, war ich immer kurz so irritiert, weil das für mich so zusammenhängt wie Arsch auf Eimer.
Ja, total. Ich gucke gerade wieder Girls. Und da ist es mir auch aufgefallen, weil ich ja parallel zur Vorbereitung für uns Sex in the City geguckt habe. Und immer wenn das Intro kam von HBO, ich dachte, und jetzt kommt die Melodie. Aber es kommt nichts, weil bei Girls gibt es keine Melodie oder irgendwas, sondern die Folge geht einfach los. Und ich dachte immer so, ah nee, kommt gar nicht. Ist ja auch gar nicht Sex in the City.
Ja, ich bin auf jeden Fall, also es ist ja auch nicht, kommt ja nicht von ungefähr das, was wir für ein Intro haben. Und ich bin auch sehr happy darüber und finde das, dass einfach das ganze Gefühl irgendwie zu dieser Serie richtig krass einfängt. Und ich glaube, alle, die die Serie gucken oder gerne gucken oder geliebt haben, dass das irgendwie so ähnlich empfinden. Ihr könnt uns ja mal schreiben oder eine Sprachnachricht schicken, wie ihr das
lasst uns doch mal ein Feedback da. Genau. Ja. Wollen wir denn anfangen? Wollen wir mal über die erste Folge sprechen? Wir sind auch sehr gespannt, was ihr euch für Gedanken gemacht habt. Es geht um die erste Folge überhaupt und sie trägt keinen anderen Namen im Deutschen als Sex wie ein Mann. Warum sie so heißt, dazu kommen wir später. Ich erfasse mal ganz kurz den Inhalt der Folge zusammen. In der ersten Folge lernt man natürlich die Hauptcharaktere kennen, nämlich Carrie, die Hauptperson der ganzen Serie, und ihre drei besten Freundinnen, Charlotte, Samantha und Miranda. Sie lernt auch schon ihre große Liebe kennen, nämlich Mr. Big alias John James Preston. Als Nebencharaktere besonders eindrücklich finde ich, korrigiert mich, wenn ihr das anders seht, sind Stanford, der beste Freund von Carrie, und auch Skipper, der immer wieder mal eine kleine Rolle spielt. Und die Folge fängt an mit einer Geschichte von einer von Carries Freundinnen. Sie kommt aus England, aus London, nach New York City und trifft ihren Traumprinzen. Das amerikanische Klischee wird erfüllt. Die machen irgendwie alles da, was möglich ist. Verlieben sich, haben großartigen Sex, schauen sich zusammen ein Haus an und auf einmal wird sie geghostet und ist tief traurig und weiß gar nichts mit sich anzufangen. Das erzählt sie Carrie. Carrie wiederum erzählt das dann auf Mirandas Geburtstag ihren Freundinnen. Und die vier fragen sich, wie kann es eigentlich sein, dass in einer Stadt wie New York City, wo ja tausende Menschen leben, die doch eigentlich hervorragend zusammenpassen könnten, warum es da so schwierig ist, eigentlich die große Liebe zu finden. Und da geht es tatsächlich in der Folge auch schon los mit Mr. Big. Und ich bin sehr gespannt, was wir darüber zu besprechen haben.
Okay, also dann fangen wir einfach mal vorne an, oder?
Ja. Wir sind bereit.
Ich bin auch bereit. Also, was ich total cool finde, ist, dass ja am Anfang diese Geschichte gezeigt wird von Elizabeth und wie sie in New York diesen Mann trifft und total in love ist und dann ja langsam immer frustrierter wird, weil er sie nicht zurückruft und so weiter. Und dann kommt halt dieser harte Cut. Man sieht irgendwie New York City im Dunkeln, es ist nass auf der Straße, ein Taxi fährt vorbei. Ich glaube, das hupt auch. Und dann fängt so der Jazz im Hintergrund an und als nächstes sieht man, wie Elizabeth mit Carrie im Café sitzt und man sieht Carrie nur so von hinten, wie sie so eine Kippe in der Hand hält und mit ihr darüber redet. Und ich glaube, sie sagt dann ja, ich glaube, niemand hat Elizabeth gesagt, wie das Ende einer Beziehung in New York City aussieht. Und ich fand immer diese krasse Gegenüberstellung, auch so diese stilistische Gegenüberstellung von dieser Love Story mit so Weichzeichner und dieses Perfect Romance, was da so gezeigt wird, mit der harten Realität von New York City.
Auch allein die Outfits von Elizabeth, habt ihr euch das mal angeguckt? Am Anfang trägt sie ja sehr viel hell. Sie ist so das perfekte Mädchen, irgendwie immer schön frisiert, sehr helles Blond und so weiter. Und wenn man dann Carrie im Vergleich sieht, die ja schon lange in New York City wohnt, ihre dunklen Locken, so ein bisschen verbraucht ist das falsche Wort, aber nicht so glatt und nicht so perfekt. Und das finde ich, ist total gut ausgewählt.
Nicht so rosig vielleicht.
Ja, aber genau.
Ich fand
nicht
das,
so rosige Wangen.
Ja, aber ich fand das ganze Intro einfach sehr rosig und wie, als würde man wirklich so ein Märchen erzählen oder wie man sich das früher so vorgestellt hat als Teenager, wie so eine Liebesbeziehung ist. Oh Gott, dann ziehe ich in die große Stadt und da komme ich mit meinen drei Louis Vuitton-Koffern an und dann treffe ich hier die Liebe meines Lebens und oh mein Gott, wir haben fantastischen Sex und sind die ganze Zeit zusammen und wir gucken uns auch sogar schon ein Haus an. Und dann auf einmal sitzt du da und wirst wirklich auf den Boden der Realität zurückgeholt und das ist in einfach so einem Diner, wo deine Freundin rauchend neben dir sitzt und sagt, nee, Schätzchen, so sieht's ja wohl nicht aus.
Auf der anderen Seite findet ihr es auch nicht ein bisschen naiv, dass Elizabeth nach so kurzer Zeit sich schon ein Haus anguckt mit Tim? Also ich hätte es nicht gemacht.
Ja, voll. Heute würde man wahrscheinlich so sagen Lovebombing, ja. Und wahrscheinlich war es das auch.
Ja.
Aber an sich irgendwie diese Vorstellung, diese Idee, das ist ja auch irgendwie alles, was auch so in den ganzen Filmen und Liebesgeschichten davor immer so erzählt wurde. Und bei Sex and the City, und das finde ich eigentlich ganz geil, so dass sie damit starten, weil das ist ja tatsächlich die Realität. Wenn du versuchst, einen Partner kennenzulernen oder irgendwie Lust hast, Leute zu treffen, du hast halt ständig diese Enttäuschungen und eigentlich diese super perfekte lineare Geschichte, die mag es vielleicht auch geben hier und da, aber das ist ja nicht das, womit man seine Zeit verbringt, nee. Wenn man versucht, einen Partner zu finden.
Ich wollte gerade sagen, kenne ich jemanden, der diese lineare Geschichte hat? Ich glaube nicht.
Ich kenne tatsächlich eine, aber das ist so eine von vielen, die es nicht geschafft hat. Also nur so deswegen, ja.
Ja.
Ja. Das ist wie bei Steve und Miranda, die große Ausnahme.
Ja. Die große Ausnahme. Eine Sache gefällt mir sehr gut, die Carrie sagt, wenn ich mal weiter im Inhalt weitermachen darf. Sie schenkt uns ja, also den Zuschauenden, einen Überblick über ganz viele Frauen in New York City. Und sie erzählt davon, dass jetzt eine neue Zeit angebrochen ist, eine neue Ära, dass es ganz, ganz viele hervorragende Frauen in New York City gibt, die tolle Jobs haben, die fantastisch aussehen, die ihre eigenen Steuern zahlen, weil sie selber erfolgreich sind, die viel reisen und ohne mit der Wimper zu zucken mal eben $400 für ein paar Schuhe ausgeben. Und trotzdem allein sind. Und ich finde, das ist eine der positiven Seiten der Serie, dass sie zeigen, hey, Frauen können heute genau das erreichen, was früher nur Männern zugeschrieben war. Ja, und sie sind selbstbestimmt und sie sind selbstbewusst und sie schaffen das auch. Und sie sitzen irgendwo im Café und rauchen eine Zigarette, was ja früher total verpönt war. Und Carrie macht das einfach. Und das hat mich sehr beeindruckt. Finde ich total cool.
Absolut.
Ja, ich muss an diesen Satz denken von Sam, das ist schon später bei der Geburtstagsparty, wenn wir jetzt schon einen Schritt weitergehen, wo sie sagt, es ist das erste Mal in der Geschichte, dass Frauen so viel Geld und Macht haben wie Männer. Und ich finde, es geht manchmal so ein bisschen unter. Und mir ist das eigentlich auch jetzt erst bei dem letzten Mal gucken so richtig klar geworden, weil ich auch, glaube ich, einen TikTok zu dem Thema gesehen habe vorher, dass man das wirklich mal sich auf der Zunge zergehen lassen muss, dass keine Generation an Frauen vorher wirklich in der breiten Masse in der Lage war, sich zu entscheiden, alleine und selbstbestimmt zu leben. Also eigentlich die Generationen noch vor Carrie quasi, die waren alle finanziell abhängig von Ehemännern und hatten natürlich schon die Möglichkeit, auch arbeiten zu gehen und einen Job zu machen, aber das waren so richtige, fast so Outlaws. Und das ist eigentlich kulturhistorisch voll der krasse Moment, dass Frauen tatsächlich die Wahl haben und selbstbestimmt die Möglichkeiten dazu haben, zu sagen, ich will ein Leben mit Mann oder ich will halt auch kein Leben mit Mann oder Partner. Also natürlich auch, wie die ganze Serie, sehr heteronormativ gedacht, aber so von der Grundidee her waren ja Frauen einfach gekettet an einen Ehemann. Und das ist nicht zu unterschätzen, was das für ein Riesen Durchbruch war.
Absolut. Aber das ist mir auch jetzt erst aufgefallen. Also jetzt, als ich die Serie geguckt habe. Früher, ich glaube, ich habe mir da gar keine Platte drum gemacht. Und auf einmal ist dieser Satz wirklich, dieser Satz mit, wir können das alles selber machen und wir brauchen keine Männer mehr. Das ist so, das ging mir richtig rein in den Körper drinne weg. Und ich fand das, nein, weil es wirklich so wichtig ist, das auch mal festzuhalten, weil es halt nicht die Norm war und auf einmal geht es. Und wie du schon sagst, trotzdem ist hier alles, ich meine, wir suchen die Liebe, wir suchen alles, aber trotzdem die Voraussetzungen, in der Liebesbeziehungen geschehen, sind einfach anders. Es ist nicht in der Abhängigkeit, sondern aus freien Stücken. Und das macht, glaube ich, erst dieses Fenster auf zu, wir gehen in so ein Datingleben rein, anstatt zu sagen, okay, wir haben jetzt den ersten, wie vielleicht Elizabeth, die jetzt den Mann trifft und dann ist Cut. Ich meine, dann wäre die Serie auch sehr, sehr langweilig und sehr schnell zu Ende. Mhm. Aber das macht ja die Tür erst auf zu so einem Potpourri an Möglichkeiten, die wir jetzt mitverfolgen können.
Ja, voll. Und ich glaube, vielleicht so als letzter Punkt dazu, dass uns diese Tatsache so ein bisschen über den Kopf fliegt, weil wir selber auch schon immer wussten, wir haben die Wahl, wie wir leben. Ja. Also uns wurde natürlich schon so der Samen eingepflanzt, du bist dann irgendwie vollständig und zufrieden, wenn du auch einen Partner hast, so, wo natürlich auch diese Serie nicht einen kleinen Anteil dran hat, sondern einen großen. Mhm. Und gleichzeitig, also für mich war das nie eine, also weil wir einfach auch schon so frei aufgewachsen sind, vielleicht ist es deswegen so, dass uns das gar nicht so klar wurde. Und natürlich noch so ein letzter wichtiger Punkt, den ich ja trotz allem, all den schönen Entwicklungen, die es gibt, wichtig finde, ist, dass es halt auch trotzdem heute noch richtig, richtig viele Frauen gibt, die einfach in finanzieller Abhängigkeit sind von einem Mann, wenn sie zum Beispiel Kinder zusammenbekommen haben oder wenn sie wegen Elternschaft oder Mutternschaft nicht mehr so viel arbeiten können oder schlechte Chancen ja. auf einen Job haben und so. Es ist natürlich nicht alles einfach nur rosig, aber ich glaube, wenn man so den Sprung macht, 50 Jahre zurück, dann ist das schon ziemlich nice.
Ich finde aber, dass die Serie da einen großartigen Job mitmacht, jungen Frauen, die diese Serie vielleicht gucken, in einem Alter, in dem sie noch beeinflussbar sind, zu zeigen, es gibt ganz viele Frauen, die schaffen das allein. Ja, und wir drei sind ja, wie du gerade schon gesagt hast, Judith, eigentlich schon so aufgewachsen, bis auf ein paar Ausrutscher vielleicht, dass man auch selbstbewusst Dinge alleine schaffen kann. Wir verdienen unser eigenes Geld, wir können alleine Dinge reparieren, ne? Wir sind nicht darauf angewiesen, dass jemand da ist und uns über die Schulter guckt und hilft. Und ich finde, das schafft diese erste Folge hier sehr, sehr gut. Und eine Sache, die mir auch ja, auf der einen Seite übel aufgestoßen ist und auf der anderen Seite aber einen sehr großen Eindruck hinterlassen hat. Es gibt so viele fabelhafte Frauen, aber keine fabelhaften Männer. Und da schafft die Serie was ganz Großartiges. Es werden ja jetzt in verschiedenen kleinen Clips Videos von Freunden und Bekannten zu diesem Thema Frauen in den 30ern eingespielt. Und boah, da wird mir fast schlecht. Deswegen muss eine von euch das machen, weil ich habe da so viel Aggression, wenn ich da einige von diesen Kerlen sehe, die wirklich nichts, aber auch gar nichts an sich haben und denken, die können da in die Kamera sagen, was eine Frau über 30 nicht mehr hat und nicht mehr kann. Boah, zum Erbrechen.
Zu diesem Stilmittel mit diesen Clips, wo Leute ihre Meinung in die Kamera sagen, ich glaube, wir sind uns eigentlich alle hassen das, oder?
Ja.
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 Auch wenn Carrie in die Kamera guckt und die Zeitung aufschlägt, ich hasse das. Ich bin so froh, dass sie das so schnell gecancelt haben.
Ja, vor allen Dingen, wenn es halt einfach keinen Sinn macht. Also es trägt ja zu, also für mich trägt es nicht zur Serie oder zum Film bei. Wenn es Sinn macht, das einzubauen, irgendwie so eine Metaebene mit dem Zuschauenden zu schaffen, bin ich voll dafür, aber hier finde ich es einfach nur unnötig und wird ja dann zum Glück auch bald, glaube ich, in den nächsten Folgen dann auch abgeschafft. Also ich glaube, danach vielleicht noch ein, zwei Mal und dann sehen wir das zum Glück nicht mehr. Aber ganz ehrlich, diese Videos, die hat auch wirklich keiner gebraucht, die jetzt kommen mit diesen Bekannten, vor allen Dingen die Männer, die da sprechen. Also ich bin da ganz auf deiner Seite, Alessa. Da wird mir ehrlich gesagt schlecht. Und das hat mir aber auch so ein dumpfes Gefühl gegeben, weil es so mich an mein Ich als Teenager erinnert hat, die das damals geguckt hat. Und wenn da halt so ein Peter oder so ein Capote Duncan steht und sagt, Frauen ab 30 denken ja nur noch ans Heiraten und deswegen kann man mit denen nichts mehr anfangen, weil alles nur noch krampfig wird und man sollte lieber Jüngere daten oder dass sich Frauen über 30 einfach mal begnügen sollen mit dem, was sie abkriegen, da kommt mir leider ein bisschen Kotze hoch.
Aber auch aus genau dem Grund habe ich zwei von diesen Zitaten mir rausgeschrieben als meine Lieblingszitate der Woche. Nämlich.
Jetzt bin ich aber gespannt.
Ich auch. Judith, das ist ganz, ganz dünnes Eis, auf dem du dich
Also, das erste ist, diese Frauen sollten das mit dem Heiraten vergessen und sich einfach gut amüsieren. Wo ich mir denke, das klingt so, eigentlich ist das negativ gemeint, aber ich denke mir so, ja, ganz genau. Also, das ist für mich, ne, also aus dieser Position, aus der dieser Typ da spricht und so von wegen, hört einfach auf und amüsiert euch einfach und schlagt euch das aus dem Kopf. Aber es ist ja eigentlich das Gegenteil, es ist ja das Abwenden von Männern. Und das zweite Zitat, das kommt auch aus diesen Clips, und zwar, ältere Frauen begnügen sich nicht mit dem, was zu haben ist. Wo ich mir denke, exactly, und das ist eine gute Sache, es ist keine negative Sache. Diese Männer, und das sind ja auch echt Sachen, die Männer heute sagen, sagen das, als wäre das was Negatives. Dabei ist das eigentlich, ist es was Negatives für das, was Männer to the table bringen und nicht andersrum. Und ich finde das mega cool und mega empowernd, dass man das eigentlich umdrehen kann irgendwie. Wobei ja. ich sagen muss, als ich das gesehen habe, vor allem früher, habe ich es eher negativ aufgefasst. Aber jetzt heute mit dem Blick dachte ich mir so, nee, man kann es umdrehen und man kann da was draus machen, was halt ja Frauen hilft und ihnen dabei hilft, auch ihr Leben nicht mehr so um Männer zu zentrieren.
Ja, ich wollte gerade sagen, heute können wir das sagen. Ne? Jetzt sind wir über 30, haben Erfahrungen gesammelt, haben alle viel miteinander gesprochen und mit anderen gesprochen und sind gereift und gewachsen. Aber damals habe ich gedacht, oh, okay, alles klar. Ja, ich muss dann ja bald auch den Richtigen finden und dann muss ich ja heiraten und muss dann auch Kinder kriegen, ne? So, und weil das mein Job ist. Und das ist traurig irgendwie.
Ja.
Ja, also ich bin da auch voll bei dir, Judith. Wenn man es so rumdreht, macht es natürlich total Sinn.
Total, absolut.
Aber wenn ich es so auf mein früheres Ich beziehe, also vor allen Dingen mein jüngeres Ich, sage ich mal so, dann hatte ich immer wirklich richtig doll Schiss vor dieser Zahl 30, weil das so präsent dort war und es so, also diese Männer sagen das ja nicht so positiv wie du, Judith, sondern die meinen das abwertend. Und das war dann immer in meinem Kopf so, scheiße, wenn ich 30 bin oder über 30 und ich habe bis dahin nicht geheiratet und den Mann gefunden, dann finden mich alle kacke und dann kann ich hier nichts mehr machen, weil mich keiner mehr will, weil alle mich nur noch für anstrengend, unnütz und überhaupt irgendwas halten.
Und das ist so schade, weil also ich bin ja jetzt frisch 33 und ich liebe es, in den 30ern zu sein. Ich liebe es viel, viel mehr, als in den 20ern zu sein, weil ich bin jetzt wirklich ich und ich sag nicht mehr immer nur ja, weil es höflich ist, sondern ich sag auch mal nein und ich kümmere mich auch so ein bisschen um mich und kann deswegen dann selbstbewusster auch anderen in die Augen schauen. Ich finde das ganz schlimm, was da für ein Bild vermittelt wird von Männern und auch von Frauen, aber dazu kommen wir, glaube ich, später. Eins dieser Videos fand ich total süß und zwar wird ja auch Carries Kumpel Skipper interviewt, der ist ja so einer der letzten Romantiker in New York City und ist ja so die wandelnde Green Flag und er glaubt ja an die Liebe und sucht die Liebe und er hat einen Satz gesagt, den finde ich ganz, ganz traurig. Er sagt, genau daran fehlt es uns in Manhattan an Raum für die Liebe und an Raum für Romantik. Und das finde ich so schade, weil ja eigentlich New York City ja eigentlich die Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten ist. Und ich es so sehr, deswegen ist das so das Zitat, was mir am nachhaltigsten in Erinnerung geblieben ist. Ich war ja selber da und es gibt so viele tolle Bars, Restaurants, Clubs, Parks. Man kann so viel machen mit Menschen, mit denen man ein romantisches Date haben möchte. Und ich finde das so schade, dass Skipper das irgendwie nicht sieht oder es nicht schafft, es anderen zu vermitteln. Das hat mir ein bisschen wehgetan, weil Skipper verdient das.
Ja, aber ich glaube, er wird hier da auch ein bisschen als der Creep dargestellt, dass er der Einzige, der hier noch an Liebe glaubt und an Romantik. Und ich glaube auf jeden Fall, dass es das da auch schon gab und dass er das, glaube ich, auch vielleicht sogar so sieht, aber von allen anderen so ein bisschen gebasht wird. Von wegen, jetzt hat man nicht diese komischen Ideen von Liebe und Romantik. Das passt hier gar nicht hin. So, deswegen, er ist ja auch der Einzige, der das so sieht in diesen kurzen Clip-Interviews.
Ja, der arme Skipper, ich verstehe das nicht.
Ich finde das auch ein bisschen traurig, dass so der einzige Mann, der nicht irgendwie was komplett Toxisches sagt, ist halt gleichzeitig schon so irgendwie so ein bisschen aufgebaut als so Witzfigur, als so ein Hi-Yo-Pi, der irgendwie auch nicht ernst ist. Das ist halt auch ein bisschen scheiße. Vor allem auch, das kommt erst später, aber was Carrie noch später auch zu ihm sagt, wo ich echt denke, das ist nicht gut gelaufen, wie er so eingeführt wird. Und der, also ich finde, eine ganz, ganz green Flag ist er auch nicht, aber er ist auf jeden Fall nicht so eine Red Flag wie diese Dudes.
Nein. Er ist keine komplette green Flag, aber wenn ich die Wahl hätte zwischen all denen, ich müsste jetzt jemanden daten, der da in diesen Clips vorkommt, ich würde mich für Skipper entscheiden. Ich habe keine Lust auf diese Spielchen der anderen, da können die noch so viel Geld haben und noch so gut aussehen.
Ja, das stimmt. Aber wir haben ja nicht nur die Männer, die vorgestellt werden, sondern hier kommen ja auch das erste Mal Miranda und Charlotte zu Wort. Und ehrlicherweise fand ich das, was die beiden sagen, auch nicht ganz so in Ordnung. Also irgendwie war das alles, also diese Videoclips waren wirklich für mich furchtbar zu sehen. Weil Miranda kommt da ja so an, so sehr zynisch, spricht auch so ein bisschen, also als hätte sie das auch so voll für sich angenommen. Dieses Bild, was Männer auf sie werfen und ist darüber aber nicht unbedingt traurig, sondern eher so wie wütend und ja wirklich zynisch. Und ich glaube, deswegen ist für sie auch dieser Romantik- und Liebesbegriff dann irgendwie auch so tot, weil sie redet, glaube ich, über eine Frau, die sie gekannt hat und die bis 40 ihr Leben einfach gelebt hat in vollen Zügen und alles mitgenossen hat. Und dann ist sie 41 und hat dann alles verloren, hat irgendwie keinen Job mehr, muss dann wieder zu ihrer Mutter nach Hause ziehen. Und das ist für sie so das creepy Bild, was dann passiert, wenn man das nämlich macht. Also wenn man sein Leben lebt, wie man es leben möchte, dann sitzt du mit 41 da, bist eben nicht verheiratet, hast keinen Mann, hast niemanden gefunden und dann musst du wieder zu seiner Mutter, zu deiner Mutter ziehen.
Ja, ich finde das irgendwie ganz, ganz komisch. Ganz seltsam. Also dieses Bild, was sie da vermittelt, finde ich überhaupt nicht mutmachend, ganz ehrlich. Und auch nicht realistisch.
Nee, was ich aber schon finde, weil sie sagt ja, Männer kennen diese Angst nicht.
Ja, das stimmt.
Und das finde ich ist, das ist true einfach, weil es ist, das ist neulich erst, habe ich das gelesen, dass über Taylor Swift nämlich jetzt kritisiert wurde, dass sie ein schlechtes Vorbild ist, weil sie ist Mitte 30 und nicht verheiratet hat, keine Kinder.
Wo hast du das denn gelesen?
Kann sie nur.
Weißt du? Und das sagt man über eine der mächtigsten Frauen Amerikas, die, wenn sie jetzt antreten würde als Präsidentin, die jetzt Trump und Biden ganz locker, ich bin davon überzeugt, die wird die ganz locker in die Tasche stecken. Und das über sie sagt man, sie sei ein schlechtes Vorbild. Okay, Leute, wir beenden diese Folge. Ich habe genug gehört. Also ehrlich, kann doch nicht sein.
Es wird keinem Mann gesagt, du bist ein schlechtes Vorbild für junge Männer, weil du bist mit 35 nicht verheiratet und hast keine Kinder. Und das ist halt schon was, was Miranda und wo ich auch ihren Frust verstehe. Männer kennen diese Angst nicht, weil auf Männer nicht so projiziert wird, dass wenn sie ohne Partner und ohne Kinder leben, sie haben dann trotzdem ein vollständiges Leben und ihnen wird auch zugetraut, für sich zu entscheiden, das ist das Leben, was ich leben will. Und bei Frauen ist das einfach nicht so.
Ja, Hauptsache verheiratet, Kinder, Mutter und das halt mit Anfang 30. Also ich meine, dass man auch mit 41 und darüber hinaus vielleicht sogar noch Mutter werden kann, wird hier gar nicht aufgemacht, die Kiste. Aber das ist nun mal, glaube ich, dieser Unterschied, den halt Miranda da auch sieht, dieses, naja, Männer können auch mit 50, 60 oder guckst du dir alle an, die noch mit 80, 90 sogar Kinder kriegen. Ich denke, ja, muss man jetzt nicht unbedingt machen, aber naja, aber deswegen, ich glaube, Männer kennen diese Angst nicht und werden sie vielleicht auch nie so spüren, wie Frauen es dann doch vielleicht immer haben.
Ja, das ist macht mir schon Sorge. Jetzt fällt mir ihr Name nicht ein, die wunderschöne dunkle Charlotte, sagt da was sehr Intelligentes zu. Ist immer schlecht, ne, wenn man einen Podcast macht über die Menschen, deren Namen man vergisst. Ja. Charlotte sagt da was sehr Intelligentes. Sie sagt, viele starke Frauen sind Männern einfach zu stark. Und deswegen meint sie, wäre es eigentlich die Devise, den Mund zu halten. Also das finde ich nicht schlau, sondern ich finde schlau, dass sie erkennt, okay, Männer können einfach oftmals mit starken Frauen nicht umgehen. Dass sie dann allerdings als Konsequenz daraus zieht, dass sie besser still ist, das ist auch nicht so richtig. Das finde ich gar nicht toll.
Ja. Aber das ist auch so was ich so vermittelt bekommen habe, schon in jungen Jahren. Sei nicht zu forsch, sei nicht zu aufbrausend, sei nicht zu, lass die nicht spüren, also vor allen Dingen jetzt in Heterosicht gesehen, lass Männer nicht spüren, dass du vielleicht klüger bist, dass du auch alleine leben kannst, dass du das alles irgendwie ohne sie schaffst. Und ich muss auch ehrlich sagen, bei TikTok hört man das auch ganz, ganz oft. Dieses, stell dich ein bisschen dumm, lass dir den Schrank aufbauen, damit er sich stark fühlt, wo ich immer denke, why? Warum? Ich kann das alles alleine. Und wenn jemand damit nicht klarkommt, dann ist das nicht mein Problem, sondern sein Problem. Und deswegen finde ich diese Konsequenz daraus, nach den Regeln zu spielen. Ich mache hier Anführungszeichen. Wie Charlotte sagt, man soll nach den Regeln spielen, damit man darin funktioniert. Ich finde das ganz, ganz schlimm und auch ein ganz, ganz schlimmes Bild, was Frauen da vermittelt wird. Und ich finde es ganz, ganz schlimm, dass das auch heute noch gemacht wird, dass dir gesagt wird, nimm dich zurück, sei feminin, sei jemand, der Hilfe braucht, der das annimmt, finde ich ganz, ganz
Und gleichzeitig
schlimm.
Ist das ja aber leider auch so, dass wenn du das halt machst, wenn du mit in dem Spiel mitspielst, dann hast du die besten Chancen, überhaupt erfolgreich zu werden. Also wenn man sich anschaut, wer erfolgreiche Frauen waren in den letzten 30 Jahren, das waren halt alles Personen, die sich auch so bestimmte männliche, in Anführungszeichen, Verhaltensweisen, Charakteristika, Auftreten angeeignet haben, damit sie in der Welt neben den Männern überhaupt ernst genommen werden können, weil das sonst einfach nicht funktioniert. Und gleichzeitig ist es ja auch voll okay zu sagen, nein, ich spiele das alles nicht mit und ich bin genauso, wie ich bin und ich werde dann vielleicht als ungemütlich oder so wahrgenommen, was aber ja leider, und deswegen kann man das nicht immer kritisieren, ganz häufig als sehr negativ aufgefasst wird. Und dann gehen halt auch oft Türen zu. Und deswegen finde ich beides irgendwie legitim.
Ja, ich sehe deinen Punkt. Und gleichzeitig ist es auch das nach diesen Regeln spielen, was mir zutiefst zuwider ist einfach. Und ich weiß, dass ich das früher gemacht habe, auch als ich jünger war und erkannt habe, okay, und vor allen Dingen in Bezug auf Männer, wenn ich das jetzt so mache, wenn ich mich jetzt so gebe, dann werde ich wahrscheinlich an mein Ziel kommen, das ich erreichen will, so wie du es gerade gesagt hast. Aber ich habe mich dabei immer unwohl gefühlt, weil ich dachte, ich mache hier gerade einfach nur ein Spielchen. Es ist gerade einfach ein richtig dummes Spielchen, was ich hier mache. Und das ist, aber ja, es ist
mega scheiße, dass es so ist. Kann aber auch irgendwie empowernd sein, so wenn man merkt, so ja, du Idiot, es ist so leicht, dich hier zu dem zu bringen schon. Und ich kriege am Ende doch, was ich eigentlich möchte. Leider können wir nicht wie normale Menschen das irgendwie miteinander ausklamüsern, weil du irgendwie nicht über deinen Schatten springen kannst, dass ich als Frau eine ganz normale Person bin, so ungefähr.
Wie können wir nur?
Was ich nicht legitim finde, zu dem nochmal zurückzukommen, ist, dass Charlotte halt sagt, ja, einfach Mund halten und mitspielen. Ja. Da denke ich so, nein. Also ich bin dann, da im Endeffekt bin ich ja auch dann viel zu oft ungemütlich, um irgendwie.
Ja. Ja, eben. Und jetzt möchte ich gerne auf mein Spirit Animal zu sprechen kommen in der Serie. Wenn das in Ordnung ist, dann würde ich nämlich eine Szene weiterspringen. Es sei denn, es ist noch was nicht gesagt, was ihr gerne sagen möchtet. Und zwar finde ich, Samantha mein absolutes Spirit Animal. Sie ist in dieser Folge so unglaublich stark und so unglaublich cool. Und ich habe sie gesehen und dachte, yes, genau so und nicht anders. Als Mirandas Geburtstag gefeiert wird, finde ich, werden ja auch die Frauen jenseits der 30 von Carrie selbst ganz, ganz komisch dargestellt. Sie sagt dann, ja, das ist wieder einer dieser Geburtstage jenseits der 30 im Kreise unverheirateter Frauen, denen eine Telefonkonferenz lieber gewesen wäre. What the fuck? Was ganz soll das denn bitte? Wenn ich mir überlege, also wir drei jenseits der 30, Anfang der Woche, wir haben keine Telefonkonferenz gemacht. Wir haben uns lieber vor Ort getroffen und haben dabei auch schönen Wein aufgemacht und haben uns gut unterhalten. So, und das sehe ich gar nicht ein. Aber kommen wir auf Samantha zurück. Sie hört sich ja die Geschichte von Carrie an und gibt da den ganz entscheidenden Mann, gibt den ganz entscheidenden Hinweis, der wieder mit einem Mann zu tun hat. Habe Sex wie ein Mann, benimm dich wie ein Mann, hol dir das, was ein Mann sich auch holt und sei ganz genauso. Und viele verstehen das ja nicht in dem Moment, aber ich wusste ganz genau, was Samantha in diesem Moment meint. Ich war sofort sicher, sie ist die Starke in dieser Runde, weil sie sich einfach genauso verhält wie viele Männer in dieser Situation. Sie macht einfach. Und wenn sie unangenehm auffällt, ist es egal.
Ja.
Hier passt auch ganz toll mein Lieblingszitat aus der Serie. Da, wo Samantha sagt, ja, wir sollten Sex wie ein Mann haben, sagt Charlotte so richtig verdutzt, wie mit Dildos? Du meinst mit Dildos? Und ich finde das so schön, weil es so unvoreingenommen ist und eigentlich also so der erste Gedanke, wenn man es so sagt, weil wenn man es einfach so stehen lässt, meint es ja Sex mit dem Penis so, und wenn sie das einfach so sagt, ich musste da immer so schmunzeln und ich fand das so bezaubernd irgendwie, aber natürlich steckt hinter der ganzen Sache was ganz anderes und Alessa, du hast es natürlich auch schon angeschnitten, dieses
ohne Gefühle, nach deinen Bedürfnissen, nach deinen Regeln.
Ja.
Punkt.
Ich weiß noch, dass ich also früher ganz, ganz lange überhaupt nicht gecheckt habe, was das heißen soll, Sex wie ein Mann. Und ich finde auch, dass das in der Folge immer ein bisschen was Unterschiedliches heißt. Weil erst sagen sie ja ohne Gefühle. Und was dann so auch gemacht wird später, ist eigentlich ein bisschen eher wie ohne Rücksicht. Und ich finde, ohne Gefühle und ohne Rücksicht sind zwei komplett unterschiedliche Sachen.
Ja, das stimmt. Da stimme ich dir zu.
Ja,
absolut, ja.
Ja, aber bei Sam als Spirit Animal, ich bin 100% bei dir. Und ich finde auch, sie sagt noch einen Satz. Ja, Sam. Naja. Sie sagt nämlich noch einen Satz bei dem Geburtstag von Miranda. Sie sagt, den richtigen gibt es nicht, lebe dein eigenes Leben. Und ich finde, das passt voll in die Reihe von den Themen, die wir auch schon besprochen haben, jetzt vorher. Also mit der Frage, Frauen haben so viel Macht und Geld wie Männer, sie können sich selber entscheiden, wie sie leben wollen. Und Frauen sind picky, beziehungsweise ist das ja eigentlich ein negatives Wort, aber Frauen stellen sich nicht zufrieden mit dem, was es gibt. Und Sam bringt das nochmal auf den Punkt und sagt, lebe dein eigenes Leben. Und wenn es dann darin Männer gibt, schön und gut, und wenn nicht, du bist selber für dich vollständig und kannst ein geiles Leben haben.
Ja, Das ist wirklich unfassbar gut von ihr gesagt. Ich finde das total süß, dass Charlotte, die ja generell sehr, sehr unschuldig und sehr brav ist, dass sie dann so ganz schockiert war, wie, und die Liebe sollen wir uns ganz aus dem Kopf schlagen?
Ja.
Nee, hat sie ja wieder nicht so ganz verstanden, was Samantha eigentlich sagen will.
Aber ich glaube, das liegt auch daran, weil Samantha so ein bisschen befeuert wird von Miranda, die wieder... Ich mag es nicht, wie Miranda in der ersten Folge dargestellt wird, bin ich ganz ehrlich.
Ich auch nicht, sie ist sehr überhaupt nicht.
Zynisch und irgendwie auch ein bisschen bösartig manchmal, auch so vor allen Dingen Charlotte.
Aggressiv fast schon, finde ich.
Aggressiv, was ja an sich nicht schlimm ist, aber ich sag mal so, wir befinden uns ja immer noch in der Serie, das sind alles überzeichnete Charaktere und die müssen sich ja erstmal noch finden und dann wird es ja erst, wir lernen sie ja das jetzt das erste Mal kennen und erst viel später kriegt man ja wirklich einen Zugang zu den ganzen Figuren. Aber ich muss sagen, jetzt vor allen Dingen beim zweiten Mal oder beim 20. Mal schauen, keine Ahnung, habe ich jetzt gemerkt, so okay, Miranda, das ist schon ein bisschen heftig, weil sie ja auch davon spricht, dass Männer so, weder für die Liebe noch für den Sex zu gebrauchen sind, die es gerade gibt in Manhattan vor allem, und sie einfach mit beidem total unzufrieden ist.
Ja, und was ich da tatsächlich überhaupt gar nicht verstehe, sie erzählt ja kurz danach von Jeremiah, mit dem sie ja wohl mal was hatte, also eine Ex-Affäre von ihr, und sagt dann, ja, der Sex wäre total toll gewesen, aber es wäre so anstrengend gewesen, dass er ihr danach immer seine selbstgeschriebenen Gedichte vorgelesen hätte. Wo ich so dachte, du beschreibst hier gerade den Traum vieler Frauen und bist damit nicht zufrieden, weil er dir Gedichte vorliest? Ja, dann mach doch den Mund auf und rede drüber. Also, aber wenn das alles ist, dann, also weiß ich nicht, ich habe da ganz große Probleme mit ihr.
Also es muss ja natürlich nicht jeder mögen, dass einem danach Gedichte vorgelesen werden.
Aber das ist doch so harmlos.
Ja, aber ich fand es auch ein bisschen...
Er behandelt sie gut.
Es war auch so ein bisschen beliebig, wo ich dachte, er hat jetzt Gedicht vorgelesen. Ja, okay, schade, dann hör halt nicht hin oder so. Also irgendwie...
Ja, genau. Dann, oder lies was. Oder sag ihm halt, hör mal, Jeremiah, total cool, aber lass uns lieber über was anderes reden. So, da ist doch nichts dabei.
Oder lies ihm was aus der Zeitung vor. Ich weiß nicht.
Ja.
Na, aber... Haut auch so ein bisschen in die Kerbe, was ich eben auch schon so ein bisschen angeteasert habe, dass nämlich eigentlich sehr emotional verfügbare Männer und nicht so toxische Männer, dass die vor allem in dieser ersten Folge echt ein bisschen schlecht dargestellt werden. Weil es so ein bisschen heißt, ja, du willst Gedichte lesen, was bist du denn für ein Waschlappen? Und das ist dann scheiße an dir. Ja. Und was ich nämlich eben meinte, dass ja Carrie im Gespräch mit Skipper, wo er eben sagt, ja, wo ist die Liebe und so, dass sie sagt, bist du sicher, dass du nicht schwul bist? Wo ich mir denke, Carrie, das ist homophob und das ist einfach nicht okay. So,
nee,
wenn man über seine emotionalen Bedürfnisse spricht und dass er sich irgendwie wünscht, dass er Nähe hat und dass er eine tolle Frau kennenlernt, mit der zusammen leben kann, und sie sagt, bist du sicher nicht schwul? Und das ist halt so einer der erste von vielen homophoben Aussagen, können wir ja jetzt schon mal vorausschießen, die in dieser Serie fallen werden.
Ja, aber man muss vielleicht bedenken, wir befinden uns gerade in einer Zeit, wo auch das Männerbild, also einerseits, wir haben ein ganz anderes Frauenbild als heute und auch ein ganz anderes Bild von Männern, dass Männer so über Gefühle sprechen können und das offen zeigen können und auch offen emotional sein können, ist auch noch nicht so lange her. Sollte eigentlich zu keiner Zeit ein Problem sein, aber wurde wahrscheinlich da einfach noch damit assoziiert, dass Gefühle zeigen irgendwie, ich sag's auch wieder in Anführungsstrichen, weich sein, unmännlich ist und dadurch in was Homosexuelles vielleicht, was ich auch alles ganz furchtbar finde. Ich finde es wirklich einfach furchtbar, aber man muss es halt vielleicht ein bisschen aus der Brille der Zeit sehen, dass das heute natürlich nicht mehr funktioniert. Und ich es trotzdem umso schöner finde, dass das heute alles eigentlich so möglich ist und dass man heute auch nicht mehr da so rangehen sollte und das so sagen sollte. Also Charlotte redet ja noch dann darüber, ob sie sich denn jetzt alle einfach die Liebe aus dem Kopf schlagen sollen. Also im Prinzip, gibt es überhaupt noch Liebe? Und wenn nicht, also was machen wir jetzt eigentlich? Und Carrie sagt dann auch was ich gar nicht mal so gut finde. Sie sagt nämlich, wenn der Richtige auftaucht, dann würden Samantha und Miranda alle ihre komischen Prinzipien über Bord werfen und wären nur noch für den da. Finde ich auch schwierig, diese Aussage. Also bin ich ganz ehrlich, weil ich das auch nicht in Ordnung finde. Weil warum sollen die nicht ihren Prinzipien treu bleiben können? Mhm. Auch wenn ein Mann auftaucht, muss ich doch die Möglichkeit haben, meine Prinzipien und das, wofür ich stehe, weiter durchzusetzen oder dafür zu stehen. Mhm. Und Samantha bringt dann einen Film an als Beispiel für eine Frau, die das lebt, was sie sich quasi so vorstellen, also dieses selbstbestimmte Leben, und nehme ich den Film Die letzte Verführung. Und da habe ich nochmal ein bisschen nachgeschaut, weil ich kannte den Film überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Ich habe davon noch nie gehört. Ich glaube, der war auch nicht wahnsinnig erfolgreich. Aber ich glaube, zu der Zeit war das einfach ein Film, der geschaut wurde. Der ist nämlich von 1994. Und kurz zusammengefasst, eine Frau trennt sich von ihrem Mann. Die haben auch beide ein bisschen ein kriminelles Leben. Ich glaube, er hatte irgendwas mit Drogen zu tun. Sie nimmt sein ganzes Geld noch mit und trennt sich quasi von ihm und haut ab. Und auf ihrem Weg zu wohin auch immer trifft sie halt mehrere Männer, vor allen Dingen einen Mann, den sie in einer Bar trifft und dann einfach Sex mit dem hat und dem auch beim ersten Kennenlernen einfach sofort in die Hose fasst und solche Sachen, wo ich denke, okay, übergriffig, aber okay. kann man schon machen, muss man aber nicht. Nee, aber ich glaube, nicht. Es ging, nee, eher nicht. Und es ging vor allen Dingen, glaube ich, aber in dem Film darum zu zeigen, eine Frau, die total selbstbestimmt ist, auch ein sehr sexuelles Wesen ist. Und das natürlich auf eine wahnsinnig übertriebene Art. Also das, wie wir, oder wie du schon sagst, Judith, auf keinen Fall machen, weil das ist einfach übergriffiges Verhalten. Aber ich glaube, in diesem Film war das einfach ein Mittel zu zeigen, ey, Frauen können sich auch nehmen, was sie wollen. Was ich leider ein bisschen traurig fand, die Frau in dem Film wird als sehr kalt dargestellt. Also als wäre das gleich der Umkehrschluss. Eine Frau, die sich nimmt und für ihre Prinzipien einsteht, für ihre Lust einsteht und für das, was sie haben will, ist automatisch eine kalte Person. Eine, die auf nichts Rücksicht nimmt, die keine Gefühle hat, die eiskalt auch irgendwelche Menschen umbringt. Ich will den Film jetzt gar nicht so weit ausführen, kann sich jeder angucken. Wer möchte, weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich so eine Bereicherung ist. Aber ich glaube,
vielleicht ohne Zeit, Kinder gucken.
Auf jeden Fall, ich weiß nicht, was da der FSK ist, aber ich glaube, es ist halt ein Film, der aufgefallen ist zu dieser Zeit, weil es, glaube ich, das erste Mal war, dass eine Frau einfach so rigoros sich nimmt, was sie will und auch einfach Sex hat, wie sie will und ohne Rücksicht im positiven Sinne zu nehmen, also ohne Rücksicht auf das, was vielleicht andere von ihr denken, aber gleichzeitig auch diese Rücksicht wieder nicht einnimmt im Bezug auf Gefühle von anderen oder Emotionen überhaupt andere Personen. Und deswegen finde ich den Film ehrlich gesagt ein bisschen kritisch, weil nur weil jemand für seine Überzeugungen einsteht, ist er nicht gleich ein Eisklotz.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Problem mit dem Rollenverständnis von Frauen und dass halt irgendwie, sobald eine Frau selbstbestimmt ist, weiß, was sie will und vielleicht auch ein Sexualleben hat, was sie so macht, wie sie es will, dass das dann automatisch einhergehen muss mit negativen Eigenschaften. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass einfach ganz lange und auch eigentlich bis heute noch Sexualität von Frauen ganz viel von außen determiniert wird durch Männer, also Stichwort Male Gaze und so weiter. Und dass eben, sobald sich Frauen das selber aneignen, dass das dann eben außerhalb des Kontrollbereiches von anderen ist, von Männern ist. Und das ist ja das klassische Beispiel, wenn halt Frauen einfach, Sex haben mit Leuten, dass es dann sehr kritisch beäugt wird. Wie viele sind das? Wer ist das? Ne? Kannte die den schon lange oder hatte die einfach jetzt Sex mit jemandem, den sie erst kennengelernt hat, nur weil sie Lust hatte? Und das ist ja was immer noch läuft, dieser Aneignungsprozess einfach von Frauen. Und wenn sie eine Grenze haben, dass das dann einfach was Positives ist. Und also Grenze in alle Richtungen. Ne? Also für das, was sie braucht und für das, was andere von ihr haben dürfen oder erwarten dürfen.
Dann begleiten wir jetzt vielleicht Carrie zu ihrem kleinen Experiment, denn sie hat sich Samanthas Worte sehr zu Herzen genommen und würde jetzt vielleicht das mit dem Sex wie ein Mann gerne ausprobieren, beziehungsweise ich glaube, sie nimmt es sich nicht vor, aber es trifft sich sehr gut, denn
Es ergibt sich eine Gelegenheit
beim Essen mit Stanford. So, hier taucht auch das erste Mal ihr Freund Stanford auf und mit ihm spricht sie auch nochmal über dieses Thema Sex wie ein Mann. Und ob es denn die Liebe überhaupt noch gibt und so. Und er sagt da so süß, dass es die Liebe wahrscheinlich nur noch unter Homosexuellen gibt. Fand ich irgendwie süß. So. Und bei diesem Essen taucht aber auch ihr Ex-Freund, Ex-Geliebter, Ex-Irgendwas auf.
Kurt. Ich glaube, es ist ihr Ex-Freund tatsächlich.
Ja, irgendwie klang es immer so, wie
mit dem sie aber sehr schlechte Erfahrungen gemacht hat. So eine On-Off.
Ja. Ich dachte so, Fehler klingt nicht unbedingt, als hätten sie jetzt eine lange Beziehung geführt. So.
Affäre vielleicht.
Ja, deswegen. Aber naja, halt Kurt taucht auf, steht dort. Stanford will sie, glaube ich, noch abhalten, dass sie zu ihm geht. Und sie geht dann trotzdem zu ihm hin und dann quatschen sie zusammen. Und auf jeden Fall schlägt sie ihm aber vor, dass sie sich ja noch treffen könnten. Und dann verabreden sie sich zusammen. Genau, sie sagt nämlich, dass das der großartigste Sex war, den sie jemals hatte. Also so miese Persönlichkeit, aber wohl sehr guter Sex. Und sie verabreden sich dann.
Ja, und das finde ich total interessant, wie sie dieses Experiment angeht, weil sie geht ja zu ihm nach Hause und lässt sich von ihm befriedigen, oral. Und als er damit fertig ist, küsst sie ihn, ja, das finde ich unfassbar witzig, küsst sie ihn so, ja, wie man eigentlich so ein Baby küsst, ne, oder so ein Kind küsst, so auf die Stirn und sagt, das war ganz toll, vielen Dank, aber ich muss jetzt los. Und dann geht sie einfach und sieht dann dieses Experiment für sich ja quasi als bestanden, als erfolgreich ja. bestanden sogar, macht sich da unfassbar viele Gedanken drüber und finde ich trotzdem sehr interessant, auch weil ich dann dachte, ach so hat sie das gesehen, weil ich dachte ja, ist das wirklich das, was man sich unter Sex vorstellt, vielleicht mit 16 oder 17?
Auf jeden Fall.
Das fand ich so interessant.
Ich dachte locker bis noch vor 5 Jahren, dass Sex ist halt Penetration mit einem Penis.
Ich habe das am Anfang gar nicht, ganz ehrlich, eigentlich das mit, ich weiß nicht, 16, 17, noch bei Kinox illegal gestreamt habe ich das gar
nicht.
Da habe ich das gar nicht verstanden. Also ich habe überhaupt nicht verstanden, was die da gemacht haben. Und ich dachte, hä, was ist das für Sex? Was soll das sein? Ich war vollkommen überfordert mit Oralsex. Also für Frauen. Ich wusste, dass man Männern einbläst, so, ne? Aber andersrum, das war mir gar nicht so bewusst. Deswegen, ich habe es wirklich sehr, sehr jung geschaut. Und dann war ich so, hä? Und dann, wie Sex? Und also ich war vollkommen verwirrt. Heute, natürlich, ist mir das vollkommen klar. Aber ich weiß noch, wie ich da so dachte, hä? Was haben die jetzt gemacht? Und aber genau, und das fand ich aber so gut eigentlich, also mit heutiger Sicht, dass das auch, vor allen Dingen, dass das auch Sex ist, dass das vor allen Dingen Sex ist und dass sie auch einfach sagen kann, nö, du, mir geht's gut, ich gehe jetzt auch wieder, weil das ein bisschen vielleicht, ich weiß, ich ziehe jetzt wieder alle Männer über einen Kamm oder so, aber dass vielleicht so die Sicht von Männern ist, naja, ich bin ja gekommen, das war jetzt Sex und du als Frau liegst daneben und denkst, ja, war schon nett, aber schade, so. Und es ist ja quasi die genau umgekehrte Version davon.
Ja.
Ja, genau. Und das finde ich total interessant. Das wird ja später noch mehr analysiert von ihr zum Ende der Folge. Kommen wir aber später zu. Was ich total, also möchte noch jemand darüber sprechen, weil ich würde jetzt schon wieder in die nächste Szene switchen.
Na, ich wollte vielleicht noch sagen, dass es ihr in diesem Moment total gut geht. Also sie fühlt sich total empowernd und total bestätigt, glaube ich, auch in diesem, für ihr, wie sie es auslebt, Konzept von Sex ohne Gefühle und geht ja auch mit diesem Gefühl von vielleicht auch Macht und für sich einzustehen und für ihre Gefühle und für ihre Lust und das, was sie möchte, so geht sie ja aus diesem Hotelzimmer raus und das ist so, also ich erkenne dieses Gefühl irgendwie, wenn man so total, ja, ich glaube auch so nach dem Sex, aber wenn man sich so vor allem so richtig gut fühlt und dann geht man raus und denkt so, yay, mir gehört die ganze Welt. Und ich konnte das so gut nachvollziehen, wie sie da auf die Straße tritt und ja, wir kommen jetzt quasi schon zur nächsten Szene und in diesem vollkommen euphorischen Moment fällt ihr die Handtasche runter und alles liegt auf der Straße.
Und sämtliche Kondome.
Ja, ich muss ja sagen, weil sie trifft dann ja Big zum ersten Mal und er hilft ihr, die Sachen aufzuheben und sie fühlt sich, glaube ich, auch schon sexy und powerful und so. Und so ein kleiner Side-Note, ich weiß noch genau, dass damals, als ich das die ersten Mal oder das erste Mal gesehen habe, sie wirft ja einen Blick auf seine Hand und sagt so, kein Ehering an der Hand. Und ich weiß noch früher, dass das für mich so voll die Sache war, die ich so gelernt habe. So, man kann einem Mann auf die Hand gucken und dann sieht man, ob der einen Ring trägt und dann wie so ein Skill, wie so ein Dating-Frauenskill, weil das ja auch so diese Szene, man sieht dann seine Hand, da ist kein Ring. Und ich habe mich auch noch gefragt, ob das nicht ein Fehler ist, weil er war ja verheiratet, ist die Frage, ob er da schon geschieden war. Aber das können wir ein anderes Mal aufdröseln.
Weil ich glaube, ja, nee, machen wir ein andermal. Ich finde übrigens, dass das ein sehr bezeichnendes Zusammentreffen ist. Irgendwie, er trifft sie auf der Straße. Die beiden sind ja offensichtlich auch so ein bisschen voneinander angetan. Und dann hilft er ihr, 538 Kondome aufzusammeln. Und sie wankt ja völlig orientierungslos, so wirkt sie, wankt sie ja davon. Das finde ich total witzig.
Also so voll von diesem euphorischen Moment so, ich bin es zu, oh Gott, mein Rock und gerade alles ist schief gelaufen. Und irgendwie, ich fand es ein bisschen schade, weil ich hätte es ihr gewünscht, dass sie dieses Gefühl noch ein bisschen genießen kann. Aber natürlich habe ich mich auch gefreut, weil da das erste Mal Big auftaucht. Und ich es auch toll finde, dass wir von Anfang überhaupt nicht wissen, wie dieser Mann heißt, sondern er ab da einfach Mr. Big bleibt. Aber dann kommt eine Szene, die finde ich gar nicht mal so gut, weil ich sie einfach...
Das hast du sehr schön umschrieben, sehr lieb umschrieben.
weil ich sie einfach ein bisschen suspekt finde, denn Carrie trifft sich mit Skipper und Skipper...
Der liebe Skipper.
Skipper ist ja allein und sucht eine Freundin, ja, und fragt Carrie, ob sie ihn nicht verkuppeln kann. Und sie schlägt, warum auch immer, ich verstehe es bis heute nicht, Miranda vor.
Darf ich dich da direkt ganz kurz unterbrechen? Ich finde es ganz, ganz schlimm, weil sie sagt selber, Miranda würde Skipper wahrscheinlich verabscheuen. Ja. Und trotzdem verkuppelt sie die beiden. Und ich finde, das macht man nicht als Freundin. Für beide nicht. Sie ist beiden im Moment keine gute Freundin. Genau. Und das finde ich sogar ziemlich assi.
Ja, und deswegen mag ich das nicht. Ich finde das ganz, ganz schlimm, weil ich mich das bis heute frage. Was ist denn ihr vorgegangen, zu sagen, nee, die zwei, die stecke ich jetzt mal zusammen.
Keine Ahnung. Ich glaube, die hat einfach ganz dumpf gesehen, zwei Singles.
Das einzige Positive an dieser Szene ist Harrys. Harrys?
Harrys? Der kommt doch erst viel später, Judith.
Das einzig Positive an dieser Szene, finde ich, ist Carries Frisur. Weil ich bin ja gar kein Fan von den kurzen braunen Locken. Und ich finde, in der Szene sehen sie auch nice aus. Und
echt? Ich finde die irgendwie total süß mit den braunen kurzen Locken.
Ah, nee, ich mag sie auch lieber.
Sie rahmt ihr Gesicht irgendwie so auf eine ganz besondere Art und Weise. Aber ist nicht schlimm. Reden wir weiter.
Wollen wir über Capote Duncan sprechen?
Ja.
Ja, wir müssen wahrscheinlich leider.
Wir müssen. Ach, das ist mir leider, also wir sind jetzt wieder raus aus der Dinner-Szene mit Skipper. Carrie ist mittlerweile wieder zu Hause und hat ein kurzes Telefonat mit Charlotte. Und sie erzählt Carrie, dass sie sich mit Capote Duncan trifft. Und erst wirklich, bei der letzten Runde mir das anzuschauen, ist mir aufgefallen, dass Capote Duncan ja am Anfang schon vorkommt bei diesen kurzen Videos, wo alle so komisch über Frauen reden. Also wirklich, ist es mir in all diesen Jahren, die ich Sex in the City gucke, noch nie aufgefallen, dass das der gleiche Dude ist. Also ich finde, er sieht auch ein bisschen anders aus. Und dann ist mir aber so, Capote Duncan, am Anfang steht es. Und dann kommt er wieder, richtig strange. Auf jeden Fall erzählt Charlotte, dass sie sich mit ihm trifft und sie spricht aber auch mit Carrie nochmal darüber, dass sie übrigens überhaupt nicht daran glaubt, dass dieses Sex mit wie ein Mann haben, was Samantha da vorgeschlagen hat, dass das funktioniert. Also sie hält das für totalen Quatsch.
Was mir aufgefallen ist beim Schauen, ist, dass Carrie ja sofort sagt, ja, Capote Duncan, das ist der begehrteste Bachelor, den es gerade gibt in New York City. Mhm. Und mir ist da irgendwie aufgefallen, dass es was ist, was richtig oft passiert in der Serie, nämlich, dass so ein Gefühl erzeugt wird, als würden die Frauen halt irgendwie alle kennen, alles, was gerade wichtig ist, alle Orte, die gerade wichtig sind und dadurch, wie sowas entsteht, man hat das Gefühl beim Zugucken, dass man mit Teil wird von diesem Club, von den Leuten, die wissen, wo es abgeht, die wissen, wer alles ist, ein bisschen Klassenfahrt-Feeling, weil sie dann ja auch in die Chaos-Club-Eröffnung gehen und man hat so richtig das Gefühl, dass sie mega hip sind und dass man davon jetzt was mitkriegt von solchen Events und so, wo ich jetzt zum Beispiel selber normalerweise nicht irgendwie Teil von bin.
Es wirkt aber auch so ein bisschen wie so eine Trophäenjagd, ne? Also Capote Duncan, so der begehrteste Junggeselle. Und nachher wird ja auch Big von Samantha so vorgestellt, wie das ist der mit so und so viel Millionen. Also es ist ja, es wird also die Creme de la Creme vorgestellt, die man sich unbedingt angeln sollte.
Ja.
So wirkt es.
Ich weiß nicht, gab es da früher irgendwie so Listen, wo man das gesehen hat?
Ich glaube, die gibt es heute noch. Jetzt, die gibt es heute noch, bin ich mir sicher. Die Forbes-Liste zum Beispiel.
Ich dachte gerade, wer ist jetzt der begehrteste Mann gerade in Hamburg? Ich könnte es nicht sagen, weiß ich nicht.
Ich schaue gleich mal nach, dann schreibe ich dir gleich.
Obwohl, mittlerweile mit TikTok geht es. So, da kriegt man immer die aktuellen Eröffnungen und so, das kriegt man ja alles mit. Aber trotzdem dieses, wer sind die begehrten Junggesellen und sowas, irgendwie, das taucht ja wirklich öfter auf, auch in der Serie, dass man das einfach weiß und ich immer so, hä, woher? Woher weiß man das? Und wo gibt's das immer noch? Steht es in der Zeitung? Muss ich da irgendwas abonnieren? Ich weiß es
Muss
nicht.
Muss die Bunte lesen und die Gala lesen.
Vielleicht. Diese 10 Prinzen sind noch zu haben.
Genau. Reist doch nach Mazedonien und nein, Scherz.
Wahrscheinlich ist das auch komplett unrealistisch, aber ich mag das Gefühl, was dadurch so entsteht. Dass man das Gefühl hat, wir lernen jetzt diese Kreise kennen und sind mit dabei und sie kennen irgendwie verschiedene Figuren, die da auftauchen und sind selber auch Teil davon und anscheinend ja auch irgendwie verknüpft. Ich mag das total.
Echt, ich stehe da so ein bisschen kritisch irgendwie gegenüber, weil ich dann denke, ja, wenn es der begehrteste Junggeselle ist, dann hat er vielleicht auch schon sehr viele Damen kennengelernt und dann wird er das wahrscheinlich auch ordentlich ausnutzen.
Ich meine nicht, dass er der begehrteste Junggeselle ist oder dass ich das cool finde, sondern dass es irgendwie so narrativ so aufgebaut wird, dass da dieser Vibe ist und diese Zeitgeist, wo sie Teil von sind und sie gehen zu den Eröffnungen.
Das finde ich echt cool. Da wünsche ich mir manchmal echt, mein Leben wäre auch so, dass ich so wüsste, oh, hier macht eine neue Galerie auf und dann gehe ich hin und das ist der neue Innenclub und so. Also manchmal, also früher dachte ich immer, dass mein Leben irgendwann so ist, aber irgendwie, also es entwickelt sich, glaube ich, aber wir sind ja auch erst Anfang 30, deswegen, das kommt ja alles noch, das ganze Gute kommt ja erst noch. Nein, aber ich verstehe total, was du meinst mit diesem Inner Circle und einfach da so Teil von sein wollen und von dieser ganzen bunten Welt und fand ich richtig gut. Auch der Chaos Club, also wo die den dann so gezeigt haben, sie machen ja so eine kleine Kamerafahrt durch diesen Club. Das sah auch alles ein bisschen irre aus, aber ich fand es irgendwie geil. Ich dachte, ja, ich möchte auch da sein, wo die Frauen mit dem Lampenschirm auf dem Kopf rumlaufen. Das finde ich irgendwie gut, gibt mir irgendwie einen guten Vibe.
Ich finde aber auch den ganzen Abend im Chaos Club irgendwie total bizarr, verrückt, spannend. Man will dabei sein, aber irgendwie auch nicht so richtig, aber irgendwie auch schon. Man will auf jeden Fall alles sehen, was da abgeht. Und da geht ja sehr, sehr viel an dem Abend ab. Zum einen hat ja Carrie den armen Skipper mitgeschleift und hat den ja dann auch noch direkt neben Miranda gestellt, was ja irgendwie zuerst mal nicht so gut aussieht, so ausschaut. Nee.
Ich finde es leider ganz schlimm.
Da hätte Miranda einfach sagen müssen, danke, ich habe kein Interesse, anstatt irgendwie dann noch so ein Gespräch mit ihm durchzunudeln.
Ja.
Sie macht ihn richtig fertig und das tut mir leid. Ja. Also sie spricht da richtig von oben herab auf ihn, der ja wirklich eigentlich versucht, alles gut zu machen und so alles nach bestem Wissen und Gewissen durchzuziehen.
Ja, er spricht ja auch davon, dass er sie interessant findet, dass er sie schön findet und so. Also weiß ich nicht, ob man gleich dann immer so Komplimente machen muss, aber ist ja erstmal nett gemeint so und sie nimmt gleich alles und dreht es so ins Negative. Ach ja, weil ich, wenn du mich schön findest, muss ich dumm sein. Oder so, nee, ich finde dich total interessant und klug. Ach, also bin ich hässlich. So, und das ist so, das hat er doch gar nicht gesagt. Mein Gott, mach doch den. Aber man merkt sofort so ein Gefälle zwischen den beiden und das finde ich ganz schwierig. Also finde ich sowieso in so Beziehungskonstellation schwierig, wenn so ein krasses Gefälle besteht, aber da merkt man es sofort, so sie gibt den Ton an und er versucht irgendwie über ihre Latte zu springen, aber er schafft es einfach nicht. Er ist wie so ein kleines Hündchen, das versucht, es ans Leckerli zu kommen und er kriegt es nicht hin und sie gibt ihm auch gar keine Chance, was ja auch in Ordnung ist, also wie du schon gerade gesagt hast, sie hätte auch einfach sagen können, sorry, ich merke hier gerade, das wird nichts, das passt nicht zwischen uns, ich glaube, jeder nimmt noch einen Drink und dann verdüdeln wir uns hier, sind ja genug andere Leute da, machen sie aber einfach nicht.
Ja, das finde ich auch schade.
Ich finde aber auch Skipper echt, ich finde ihn jetzt nicht irgendwie nett oder sympathisch da. Ich finde auch, er hat sie jetzt 5 Minuten kennengelernt und ist schon voll irgendwie damit beschäftigt, sie irgendwie zu beeindrucken oder so. Und er ist ja selber so needy, das finde ich halt auch mega anstrengend. Also ich hätte halt an ihrer Stelle einfach gesagt, so du, ne, danke, es war nett, aber ich merke irgendwie, da kommt nichts. Das macht sie halt nicht, stattdessen wird sie halt richtig fies. Ich finde ihn auch anstrengend als Person.
Ich hätte die ganze Situation ein bisschen entzerrt. Ich finde sowieso, ein aufgesetztes Date zu haben, ist schwierig. Und dann noch im Club, wo alle anderen auch noch dabei sind. Das heißt, du wirst irgendwie auch beobachtet von ganz vielen. Ja. Das finde ich, das ist fast schon zum Scheitern verurteilt irgendwie. Also ich finde, ich glaube, es gibt so einen Typ, mit dem kann man gut spazieren gehen, dann holt man sich einen Kaffee. Also es ist doch auch generell irgendwie besser für ein erstes Date als im vollen Club. Man muss sich anschreien, alle schwitzen irgendwann. Das ist ein bisschen schwierig.
Ja, Carrie versucht ihn ja dann auch aus der Situation rauszuholen, aber auf dem Weg dahin wird sie von Kurt abgefangen, der sie auch einfach sofort küsst. Fand ich irgendwie auch spannend. Die sehen sich da, er küsst sie und dann reden sie nochmal über diesen, ich wollte gerade Abend sagen, es war aber gar nicht.
Über diesen Tag.
War ja mitten am Tag. Also über ihre letzte Zusammenkunft.
Zusammenkunft.
Und im ersten Moment sagt er ja, er war erst so ein bisschen abgeturnt von ihrem Abgang, dass er das kacke fand, dass sie einfach gegangen ist. Und im nächsten Moment hatte er dann aber verstanden, also meint er verstanden zu haben, was sie von ihm will, und schlägt ihr dann vor von wegen, ja, wenn du wieder Bock auf Sex hast, dann melde dich doch einfach. Das ist doch genau die Beziehung, die ich schon immer mit dir haben wollte. Toll, dass du es endlich verstanden hast. Und sie findet es kacke.
Ja, und das meinte ich eben mit, dieses Hochgefühl wird sich noch verändern, weil sie dachte ja, sie hätte alles zu ihren Gunsten aufgelegt, und auf einmal merkt sie, boah, sie hat ihm jetzt völlig in die Karten gespielt, was sie ja eigentlich nie wollte, weil sie wollte die Oberhand haben. Ja. Sie wollte die Überlegene sein, und das wird ihr durch diese paar Wörter, wird ihr das total wieder abgesprochen. Das tut mir ein bisschen leid, tatsächlich.
Ich weiß nicht, ob es mir so leid tut, aber ich habe da wieder Samantha vor Augen, die ich wirklich als jemand empfinde, die das wirklich für sich angenommen hat. Ja. Die sagt, ey, ich habe auch einfach Bock auf Sex und mit jemandem zu schlafen, und dann gehe ich auch wieder nach Hause und dann ist alles gut. Und mir kommt Carrie aber so vor wie jemand, der gerne vielleicht so sein würde und denkt, dass das für sie gut ist und das Richtige, aber nur solange sie die Regeln aufstellt und nur solange sie die Oberhand hat. Und wie du schon gerade sagst, mit der Oberhand, also dass sie die Macht hat. Wenn jetzt aber jemand anders kommt und sagt, ach nee, finde ich ja ganz gut und ich bestimme jetzt hier auch mit und sage, wie das zu laufen hat, dann findet sie es auf einmal kacke und deswegen ist sie so enttäuscht. Ist natürlich klar, ist natürlich auch für die Serie gemacht, ist ja auch ein bisschen spannender, als wenn sie jetzt einfach gesagt hätte, ja, na klar, bin ich dabei, finde ich richtig gut. Aber das war auch, weil ich weiß noch, früher fand ich das immer auch so traurig. Dachte ich mir, ach, sie tut mir so leid und ach Mensch, ach schade. Und heute denke ich mir so, nee, also das ist eigentlich genau das, was du damit irgendwie bezweckt hast vielleicht, aber du hast dir in deinem Kopf was ganz anderes ausgedacht.
Aber deswegen tut mir das so leid. Mir tut das nicht leid, weil sie da vielleicht irgendwie enttäuscht ist darauf, dass er andere Dinge gesagt hat oder was anderes daraus interpretiert hat, sondern mir tut das leid, dass sie diesen Schritt noch nicht gehen kann, weil sie noch gar nicht so weit ist. Sie hat sich was angehört von einer Freundin, die viel erfahrener ist und viel weiter als sie selber und will da vielleicht ein Stück nacheifern, kann das noch nicht, so. Will das vielleicht, weil sie das vielleicht auch als gesünder oder als abenteuerlicher empfindet oder so, und stockt aber direkt am, das erste Hindernis nicht, weil sie hatten ja Sex, aber am zweiten so direkt, und da fällt sie hin, und das tut mir so leid, dass sie das nicht schafft.
Also ich glaube eigentlich, das ist das, was ich eben meinte, was heißt eigentlich Sex wie ein Mann, dass das in der Folge selber manchmal eine unterschiedliche Bedeutung hat, weil eigentlich Sex ohne Gefühle wäre das jetzt. Mhm. Und dann gäbe es auch eigentlich keinen Grund, dass sie das irgendwie jetzt mitnimmt oder dass sie das dann doch wieder zum Denken bringt. Und ich glaube, eigentlich geht es aber halt auch um viele andere Sachen, nämlich auch um Sex ohne Rücksicht. Und da, denke ich, ist das was sie halt eigentlich gar nicht will. Und ich habe das Gefühl, dass es auch ein bisschen was mit so einer Machtergreifung zu tun hat. Also der Moment des Empowerments zu sagen, ich gehe keine Verpflichtungen oder irgendwie emotionalen Verbindungen mit dir ein. Ich entscheide mich nur, mit dir Sex haben zu wollen. Und das quasi so als so ein empowernder Akt. Und der aber, und das irgendwie verstehe ich das nicht so richtig, anscheinend dadurch geschmälert wird, dass das exakt das Gleiche ist, was der andere auch will. Weil eigentlich spricht da ja nichts gegen.
Ja, eigentlich nicht.
Wo ich mich frage, worum geht's denn eigentlich, Carrie?
Ja.
Ha? Sag mal.
Ja. Das frage ich mich leider ganz oft bei ihr. Worum geht's hier eigentlich und worum geht's dir eigentlich? Und das war für mich so der erste Moment. Ich meine, wir werden es in den nächsten Folgen noch merken, aber wo ich auch gemerkt habe, okay, du versuchst hier gerade was oder du denkst dir gerade was, aber es ist irgendwie ist es sehr verkopft und in irgendwas dahinter noch und dann wird es irgendwie kompliziert und ja.
Irgendwie wirkt es so, als wäre das eigentlich nur eine Retourkutsche für die ganzen Male, wo sie, also da können wir ja von ausgehen, weil ich glaube, das haben wir alle erlebt, wo sie einfach Sex hatte mit einem rücksichtslosen Mann, der sich seine Bedürfnisse erfüllt hat und dann wahrscheinlich sie hat liegen lassen oder stehen lassen. Ich habe das auch erlebt.
Ja, natürlich, jeder von uns.
Und es kommt mir so ein bisschen vor, als wäre das eigentlich nur die Retourkutsche dafür gewesen. Ne? Sie hat sich geholt, was sie wollte, hat ihn stehen lassen. Und ich glaube, die Hälfte dieses Erfolgsgefühls war es auch, dass er jetzt da sitzen bleibt. Deswegen bin ich auch nicht so ganz irgendwie im Reinen mit der ganzen Geschichte.
Aber da gebe ich dir total recht. Das fühlt sich einfach wie eine totale Retourkutsche einfach nur an. So, jetzt habe ich es dir mal gezeigt. So. Und jetzt zeigt das ihr leider auch, also was heißt leider, aber jetzt zeigt das ihr auch und dann findet sie es gacke.
Findet sie es nicht mehr so toll.
Eigentlich ist sie immer noch quasi in diesem, also Abhängigkeitsverhältnis in Anführungsstrichen von der Idee, ne, ich will, dass der dann traurig ist, weil ich gegangen bin. So, sie ist gar nicht so auf dem Level, wo dann zum Beispiel Samantha ist, die tatsächlich einfach nur für ihre Bedürfnisse und ihre Grenzen einsteht und handelt und die tatsächlich okay ist mit, wie es Männern dann dabei geht. Und wenn da jemand nicht cool mit ist, dann ist er halt einfach nicht mehr Teil von ihrem Leben. Und für Carrie ist aber anscheinend, hängt viel davon ab, wie Kurt das alles findet. Und
ja.
Ich glaube, Carrie hat noch das, sie möchte auch gut mit jedem sein und gut dastehen. Und ich glaube, sie hat ein ganz dringendes Bedürfnis, was Samantha halt einfach längst abgelegt hat.
Und etwas, das Samantha gern haben möchte, befindet sich auch im Club, nämlich Mr. Big.
Da ist er wieder, Mr. Big.
Ja, also im Club sehen sie auf einmal aus dem Augenwinkel raus Mr. Big da auch in so einer Couchgarnitur sitzen und Samantha ist sofort Feuer und Flamme, weiß irgendwie auch alles über ihn. Also fand ich,
wie reich er ist, was er macht, wo er wohnt, so ungefähr.
Fand ich irgendwie auch spannend, dass man das immer sofort weiß, wer das ist und wie viel Geld er hat und dass er der neue Trump ist und überhaupt, aber jünger und schöner und überhaupt und alles. Und sie, ich glaube, Carrie und Big winken sich sogar zu und Carrie sagt dann noch so, nee, kenne ich gar nicht. Fand ich ein bisschen strange in dem Moment, aber gut. Und Samantha ist dann sofort auf Angriff und gesellt sich zu ihm und würde gern natürlich bei ihm landen, funktioniert aber nicht so richtig. Also.
Und wirklich, also ich bin ja ein großer Samantha-Fan, aber in dem Moment hatte ich so Fremdschämen hoch 10.000, weil ich finde das so, es ist so plump, was sie macht und er lehnt es ja ab und sie respektiert aber sein Nein nicht und macht einfach weiter und da habe ich gedacht, oh nee, Samantha, nee, tu es nicht.
Ja, dass, wie sie so diese Zigarre in den Mund nimmt und dann so die Lippen darum schließt und dann ihn so anguckt und sagt irgendwie in ihrer tiefen Stimme, was es ist okay so, das ist ihr Vibe und ihr Style, aber es ist halt, genau was du sagst, halt irgendwie plump.
Ich denke mir halt so, wenn das umgekehrt gewesen wäre, er sagt nein und sie macht weiter und wenn das umgekehrt gewesen wäre, ein Typ macht eine Frau an und sie sagt nein und er macht weiter, da wäre der Aufschrei so groß gewesen, heute wie damals, ne, Frau kann sich nicht wehren oder ihr Nein wird nicht akzeptiert und wird einfach übergriffig, der Typ, und macht weiter und da hatte ich dann auch gedacht, boah, Samantha, das war nicht okay, weil du hast ein Nein gehört und hast es nicht respektiert. Da ist es mir egal, ob du eine Frau bist oder ein Kerl bist oder divers bist, das ist mir völlig egal.
Aber hast du das so krass in Erinnerung?
Ja.
Ich gehe gerade in meinem Kopf die Szene nochmal durch und denke so, okay, erst fragt sie ja nur, ob sie ihm eine Zigarre mit anbieten kann. Dann sagt er aber, er will nur kubanische und sie hat sie irgendwo anders her. Und erst dann fragt sie ihn ja sozusagen, oder sagt ja, sie hätte die Schlüssel da zu den Clubs und Hintertüren und keine Ahnung, irgendwas. Und dann sagt er ja nur, nein, vielleicht ein anderes Mal.
Vielleicht
dann,
oder nein, danke, kein Interesse oder irgendwie sowas sagt er. Aber ich finde, sie verhält sich da nicht. Ich finde, sie verhält sich nicht richtig.
Aber dann ist ja auch vorbei. Also dann kommt ja nichts mehr.
Kurz kommt noch was von ihr. Sie guckt auf jeden Fall so, als könnte sie es nicht nachvollziehen. Und da habe ich einige Parallelen gefunden zu Erfahrungen, die ich vielleicht gemacht habe, nur halt, was die Geschlechter angeht, andersrum.
Ja, ich habe aber auch das Gefühl, dass diese Szene mit Samantha, dass das irgendwie so absichtlich platziert wurde für die Narrative, dass Mr. Big Samantha halt abgelehnt hat, obwohl sie sehr, sehr bereitwillig gezeigt hat, so, ich wäre da, ich habe Interesse an dir, ich finde dich gut. Und dass er sie halt abblitzen lässt und dass dadurch quasi die Weiche gelegt ist dafür, dass ja, er halt was anderes sucht.
Ja, auf jeden Fall. Und wahrscheinlich auch da wieder zum Thema überzeichnete Charaktere. Wir lernen die ja gerade erst kennen und vielleicht braucht man da erstmal so, wieder auch da so ein in your face, sie ist hier die Sexgranate, die das auch allen unter die Nase reibt. Ja, kann man jetzt vielleicht erstmal so hinnehmen in der ersten Folge. Aber ich gebe dir auch recht, Alessa, nein heißt auf beiden Seiten nein. Und wenn man sagt, nein, ich habe kein Interesse, dann sollte man das auch auf jeden Fall annehmen.
Ja.
Wer auch keine Lust hat, nein, wer auch erst so ein bisschen Lust hat, aber dann auch nicht mehr so richtig, ist Charlotte. Denn wie schon gesagt, hatte sie ja an dem Tag, sie ist ja nicht mit im Chaos Club, sondern sie hat ja ein Date mit Capote Duncan und er lädt sie noch mit zu sich ein. Sie ist erst noch so ein bisschen am Überlegen, ob sie da überhaupt Bock drauf hat oder nicht, sagt dann aber ja, weil er irgendwie auch so ein krasses Gemälde bei sich hängen hat, was sie sich unbedingt anschauen will. Und dann sind sie auch bei ihm in der Wohnung, sie küssen sich und es geht dann aber nicht weiter, weil sie halt sagt, nee, das ist mir zu viel.
Was mich so ein bisschen nervt, ist diese Geheimsprache, als er sie fragt, ob sie mit nach Hause kommt, dass irgendwie sofort klar ist, es geht eigentlich darum, ob jetzt mehr passiert oder ne, ob sie jetzt miteinander schlafen. Und das nervt mich so zu Tode, dieses Geheim. Und wenn ich jetzt ja sage, dann heißt das auch das. Und das finde ich halt mega scheiße. Ja. Und ich meine, sie hat ja dann trotzdem bei ihm, sagt sie ja nein, ich muss morgen früh aufstehen und gehen. Mhm. Aber ich finde, man merkt, dass ihr war dieses Spielchen auch bewusst. Und ich finde das einfach super ätzend und super nervig. Und finde, es ist viel besser, einfach zu sagen, worum es eigentlich geht. Und ich bin also jedes Mal, wenn ich das sehe, bin ich so, oh, immer diese blöden Spielchen.
Aber das ist so was, was man irgendwie gemacht hat. Also ich kenne das ja auch noch von mir von früher. Also du darfst dieses nicht machen und jenes nicht machen und du darfst erst nach 3 Tagen irgendwie antworten. Also das sind ja immer diese dummen Spielchen, wo ich denke, was bezweckt man eigentlich damit? Du bezweckst gar nichts damit. Das ist richtig dumm. Und auch dieses, du gehst vielleicht jetzt kurz nach Hause, aber dann gehst du, weil dann respektiert er dich mehr und so. Das ist alles so, so strange. Und also sie macht es ja genau deswegen, damit sie als respektable Frau für ihn in Betracht kommt. Also nicht, weil sie nicht vielleicht auch Bock auf Sex hätte, das wissen wir nicht, das wird nicht thematisiert. Aber sie macht es ja aus diesem Gestus heraus, nee, ich kann ja heute nicht mit ihm schlafen, erst beim 3. oder 4. Date oder so, weil das wäre heute nicht angebracht. Dann wäre ich ja vielleicht nicht, wäre ich eine Schlampe, um es kurz zu sagen.
Und damit fliegt sie ja letztendlich dermaßen hin, weil er sich ja, ich finde, er macht sich ja quasi noch so ein bisschen über sie lustig. Er sagt das nicht, aber sie fährt ja mit ihm nach Hause. Er zeigt ihr ein ganz, ganz tolles Gemälde, was er hat, von Ross Blechner, wohl ein sehr bekannter amerikanischer Maler, zu der Zeit sehr angesagt. So, die küssen sich, aber sie geht dann wieder. Und er bringt sie zum Taxi, denkt sie. Und dann setzt er sich aber neben sie und sagt, ich fahre noch etwas mit und sagt dann dem Taxifahrer, ich möchte noch gerne in den Chaos Club und guckt sie an und ich finde, er macht sie mit diesen Worten unfassbar nieder. Ja, ich fahre noch in den Chaos Club, ich brauche heute unbedingt Sex.
Ja, vor allen Dingen, weil er da vorne auch sagt, ich respektiere ja deine Grenzen, was ja in diesem Sinne sogar stimmt. Also er respektiert ihre Grenzen.
Ja.
Er hat sie zu nichts gedrängt, er hat nicht gesagt, nee, müsste ich noch bleiben und da, gar nichts, sondern gesagt, ja, okay, ich respektiere deine Grenzen. Und er sagt dann aber, ja, aber ich habe auch meine Bedürfnisse und deswegen will ich jetzt Sex. Also ehrlicherweise finde ich das sogar sehr ehrlich. Ich finde das gar nicht so.
Ich finde das sehr ehrlich, stimme ich dir total zu. Ist auch gut, dass er sie nicht bedrängt und so. Aber hätte er nicht ein Taxi später nehmen können? Muss er mit ihr jetzt im Taxi fahren und ihr zeigen, dass er heute Abend unbedingt noch mit jemandem schlafen muss?
Er ist doch der begehrte millionenschwere Bachelor. Er muss ja wohl nicht das Taxi teilen mit ihr. Vor allem, weil ein Taxi hat nichts gekostet in den 90ern in New York City.
Nee, eben, also.
Ja, ich weiß es nicht. Ich finde es eigentlich sogar gut, dass er es macht, weil sie dann sofort weiß, woran sie ist. Also weißt du, weil am Ende wird das dann so ein Hickhack-Spielchen von beiden Seiten. Dann haben die noch 5 Dates und am Ende stellt sich raus, ja gut, sie denkt die ganze Zeit, sie haben schon eine Beziehung, er vögelt die ganze Zeit rum. Also ich weiß es nicht. Vielleicht ist es sogar gut, dass er da gleich mitgefahren ist. Aber ja, natürlich möchte das niemand haben. Natürlich möchte ich nicht wissen, ah ja, nee, Gott, ich habe heute Bock auf Sex, deswegen fahre ich jetzt noch mit dir mit. Also das
fahr ich jetzt noch mit dir mit und
ja, auf irgendeine Weise ist es natürlich auch respektlos, aber ja. ja.
So oder so hätte es Charlotte wahrscheinlich sowieso rausbekommen. Denn ja, wie es der Zufall so will, auf wen trifft er im Chaos Club? Natürlich auf unsere Sammy. Er nimmt sich Samantha mit nach Hause.
Ja.
Zieht genau die gleiche Nummer ab. Hast du schon mal ein tolles Gemälde gesehen? Schau mal die Aussicht. Wow. Und sie denkt sich natürlich, ja, ist mir eigentlich auch egal, weil ich bin ja hier aus einem Grund.
Ja, und ich finde diese Szene, ich finde die aber so wichtig und so schön, weil ich sie, glaube ich, auch jetzt erst so richtig begriffen habe. Weil am Anfang, wo sie anfangen, sich zu küssen und er geht dann immer weiter an ihr runter und man sieht nur ihr Gesicht. Und ich finde, am Anfang sieht sie noch so ein bisschen traurig aus, weil sie, warte mal, ich glaube, er sagt es als erstes, ach übrigens, ich muss morgen früh raus. Und sie sagt dann, ja, ich auch. So, und
genau,
aus diesem Gefühl heraus guckt man dann in ihr Gesicht und ich denke erst so, oh, sie sieht so traurig aus. Aber am Ende, bevor die Kamera da zu Ende ist, lächelt sie. Und ich finde das eigentlich sehr, sehr schön. Es erinnert mich auch an die Szene nochmal zu Mirandas Geburtstag, wo Carrie gesagt hat, wenn der Richtige kommt, dann werfen sie alles über Bord. Also als wäre es auch das innerste Bedürfnis von Samantha und Miranda, den Richtigen zu finden und erfüllende Liebe und so. Kann ja auch alles sein, aber sie hat ihn ja in dem Moment abgesprochen, dass sie nicht auch einfach so Sex haben können. Und gerade durch dieses Lächeln am Ende in dieser Szene zeigt es für mich aber, Samantha ist vollkommen fein damit. Sie ist vollkommen fein mit dieser Situation, dass er sagt, er muss früh raus, sie sagt, sie muss früh raus und beide trennen sich danach einfach und gehen wieder nach Hause. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so aufgenommen habt, aber für mich war das so der Vibe.
Sie ist auch nicht nur fein damit, das ist genau das, was sie will. Also es ist nicht so, dass sie denkt, ach ja, schade, aber dann ist jetzt halt nur so, sondern das ist exakt das, was sie möchte von dieser Situation und das finde ich halt auch richtig gut.
Ja, ich sehe das ganz genauso. Ich habe mich trotzdem gefragt, warum man sie dann am Anfang so in der Szene so traurig gucken lässt. Also was da der Hintergedanken des Regisseurs, der Regisseurin war. Aber das habe ich nicht ganz verstanden.
Vielleicht ist es auch nur Interpretation, dass man das so sieht. Ich weiß es nicht, aber wir haben es ja anscheinend alle drei so gesehen. Mhm. Aber vielleicht ist es genau das Ding, genau das aufzubrechen, dass man erst so denkt, oh Gott, die Arme. Und dann kommt aber dieses Lächeln. Mhm. Also vielleicht war es genau dieser Effekt, den man haben wollte. Dieses, wie man es auch vielleicht normalerweise in so romantischen Serien und Filmen verstehen würde. Oh Gott, aber eigentlich will sie doch nur geliebt werden von ihm. Und dann lächelt sie aber und damit sagt sie ja eigentlich genau, nee, das ist das, wie ich es will.
Zur gleichen Zeit ist ja Miranda mit Skipper noch im Chaos und sie gehen dann nach Hause.
Immer noch.
Sie gehen dann eben und er, ne, zeigt er ja auch, er findet sie interessant und will gerne mehr haben. Und sie dreht ihn ja dann zum Küssen gegen die Wand, genau wie das beschrieben wurde in dem Film Die letzte Verführung vorher. Und ja, küsst ihn dann. Und das ist auch was, wo ich gar nicht so richtig das gecheckt habe immer, weil eigentlich zeigt sie ihm ja nur, dass sie ihn nervig findet und überhaupt nicht interessant. Und dann küsst sie ihn aber doch. Also ich frage mich, was da der Hintergrund so ist. Soll das irgendwie so ein Hint sein von wegen, ja, am Ende will sie es einfach auch nur probieren und dann probiert sie es halt mit Skipper, weil sie genau dasselbe, was gerade über Samantha so im Raum stand, ist das am Ende einfach doch auch nur ihr Wunsch, dass sie jemanden findet und dann probiert sie es halt mit Skipper.
Vielleicht wollte sie es wirklich mal ausprobieren, weil er hatte ja wirklich schon sehr viele Komplimente gemacht und vielleicht war das in dem Moment das, wo sie gesagt hat, ja, okay, komm, warum nicht? Vielleicht hat sie aber auch an den Film gedacht und hat gedacht, jetzt probiere ich das mal aus.
Vielleicht dachte sie einfach,
versuch mal, wie sich das anfühlt.
So hält er endlich die Klappe.
Oder das. Auch das könnte sein.
Nein, aber diese Szene hat mich wirklich so erinnert, weil Samantha, ja, oder ist es sogar Miranda, die davon spricht, von diesem Film, wo die Frau ihn einfach auch in irgendeinem, an einem Zaun, glaube ich, nimmt sie sich einfach den Mann und drückt ihn gegen den Zaun. Und hier ist es gut, jetzt ist hier die Backsteinwand, aber egal, es ist so irgendwie diese gleiche Szene. Sie nimmt sich jetzt einfach den Typen und küsst ihn. Und ich meine, er ist ja, glaube ich, auch fein damit, deswegen.
Ja, er küsst sie ja auch zuerst, auch ohne zu fragen mal wieder. So, sie wirkt so ein bisschen so, naja, okay. Und dann nimmt sie das aber in die Hand und dreht ihn um und küsst ihn halt. Ja. Also nimmt sich da irgendwie so ganz passend zu ihr eigentlich, geht in so eine Führungsposition. Ja, und Carrie geht ja dann nach Hause.
Oder versucht es zumindest.
Versucht, ein Taxi zu kriegen. Und es ist,
sie bekommt kein Taxi. Für sie würde die Welt zusammenbrechen, wenn sie nach Hause laufen müsste. Genau. Ja, fand ich undenkbar. Da fand ich sie ein bisschen verwöhnt, aber gut.
Ja, und dann kommt ja Big. Also Big fährt mit seinem Auto vor, mit seinem Fahrer und er macht hinten nur das Fenster runter. Und ich musste ein bisschen lachen, weil in der Szene sieht er irgendwie so groß aus in diesem kleinen Auto und sagt dann so, ja, steig einfach ein und ne, fragt, wo sie hinfährt. Ja, und dann fahren sie halt nach Hause, also er fährt sie nach Hause und dann erzählt sie ihm ja, dass sie gerade recherchiert über, ja, wie es ist, Sex zu haben wie ein Mann.
Er fragt sie ja nach ihrem Job, also die kennen sich ja gar nicht. Ich fand es sowieso schon erstmal mysteriös, dass sie einfach beim Einsteigen, könnte aber auch ich sein, weil ich einfach überhaupt gar kein Gefühl für Situation habe und einfach denke, ach nee, wird schon alles gut werden. Und ich meine, klar, sie haben sich zweimal gesehen, aber sie hatten ja nun nicht wirklich Kontakt und sie steigt einfach bei ihm mit ins Auto ein. Gut, da ist noch ein Fahrer, aber trotzdem, ich fand es ein bisschen wild. Und er fragt sie dann nach ihrem Job und ich fand es so witzig, dass er sie erst für eine Nutte hält, weil sie sagt, das ist mein Job und irgendwie Sex wäre ihr Job oder irgendwie sowas in die Richtung.
Ja, genau.
Sie sagt, sie ist Sexualanthropologin.
Ja, stimmt.
Und dann, ja genau, fragt er wie eine Nutte und da denke ich auch so, what? Oh mein Gott, also es ist heute überhaupt nicht mehr so.
Ja, können sie überhaupt nicht mehr sagen. Sie wäre sofort ausgestiegen heute.
Ja, und dann sagt sie, ja, nee, ich schreibe ja die Kolumne und diese Woche geht es darum, Sex zu haben wie ein Mann. Und was ich dann krass finde, dass er dann sagt, aber sie sind doch nicht so. Und da dachte ich dann so, jetzt wird das wieder so negativ dargestellt, als wäre das negativ. Wenn man ein Gefühl hat für seine Sexualität, wenn man bestimmte Wünsche hat und wenn man die umsetzt.
Und schon wieder ist es ein Mann, der einer um einiges jüngeren Frau erklärt, was sie ist und was sie nicht ist.
Mansplaining much.
Ja.
Und dann, was ich dann halt noch krasseste finde, dass er dann sagt, ja, ach so, na dann ist ja ganz klar, sie waren einfach noch nie verliebt.
Darum geht's überhaupt nicht.
Es macht mich richtig sauer einfach.
Ja, aber es ist so der alte weiße Mann erklärt dir die Welt. Es ist, aber früher fand ich das wahnsinnig romantisch. Ich weiß noch, wenn ich das gehört habe und dachte, oh Gott, er hat sie verstanden. Er weiß, was sie wirklich will.
So witzig. Und ich denke mir heute, halt die Fresse.
Nein, aber genau so gucke ich das heute. Aber ich weiß noch, früher dachte ich so, oh Gott, er hat sie erkannt, er hat ihr Innerstes erkannt. Er weiß, dass sie nicht so eine ist, vor allen Dingen so eine. Das ist auch so toll. Aber ja, das ist, sie sind doch nicht so, weil sie sich auch so gut kennen.
Genau, er weiß das ganz genau. Er hat mit ihr die Dutzende Kondome aufgesammelt und jetzt denkt er, er wüsste ganz genau, was in ihrem Kopf vorgeht.
Ja.
Ja, und dann steigt sie aus, ist vor dem Apartment.
Total durch.
Und er macht das Fenster runter und dann fragt sie, waren Sie denn schon mal verliebt? Und dann kommt natürlich einer der bekanntesten Zitate aus der ganzen Serie, nämlich auf Englisch sagt er abso-fucking-lutely und auf Deutsch verdammte Scheiße, aber ja.
Ja.
Und damit hört schon die erste Folge auf.
Oh, das war's schon. Ja.
Es ist total viel passiert in dieser Folge, was schwer zusammenzufassen ist, weil so viele einzelne Stränge da versucht werden zu verweben, zu verknüpfen. Und irgendwie erleben unsere Protagonistinnen ja auch alle sehr, sehr viel. Samantha ist, glaube ich, die Einzige, die durch ihre Art einigermaßen unbeschadet da durchkommt. Ja. So. Der Rest hat, glaube ich, ordentlich zu knabbern. Charlotte hat gemerkt, dass ihre Ehrlichkeit mit einer vielleicht eher verletzenden Ehrlichkeit belohnt wird. Da Carrie weiß überhaupt nicht, wo oben und unten ist. Korrigiert mich, wenn ihr das anders seht.
Ja.
Und Miranda, nur Miranda weiß, was Miranda macht.
Ja.
Also ich finde, die Folge, die ist so richtig klassisch für eine Pilotfolge. Die ist aber auch klassisch für die erste Staffel, weil die erste Staffel war halt einfach irgendwie noch ein bisschen komisch, auch irgendwie auch iconic und cool, aber es war auch noch alles noch nicht so rund. Aber ist ja logisch, die Charaktere haben sich noch nicht so ausgeformt. Und ich finde aber, man kriegt einen ganz guten Vibe. Und vom Vibe her ist es echt, es sind so die grundlegenden Sachen alle schon da. Außer natürlich Carries Apartment. Sie ist ja da noch in einem anderen Apartment, wo ja auch diese Leuchtstoffröhren vor dem Fenster sind und ihr Apartment selber ist ja ein ganz anderes. Und ihre Haare, aber das ist ja ab nächster Folge.
Ja, zum Glück. Endlich.
Ich freue mich auch schon darauf, wenn sie nicht mehr so in die Kamera guckt und dann teilweise Dinge erklärt. Das missfällt mir leider sehr, aber das wird sich ja auch noch ändern. Aber an sich glaube ich schon, dass die Serie durch ihren revolutionären Charakter oder diese Folge schon gut eingeschlagen ist.
Ja, also wundert mich nicht, dass es so gut ankam.
Nee, genau, mich auch nicht, ja. Bin auch sehr gespannt, mit euch in die nächste Folge zu gucken.
Ich bin auch gespannt. Ja. was ihr, unsere lieben ZuhörerInnen, was ihr so denkt. Gibt es vielleicht Sachen, wo ihr komplett unterschiedlicher Meinung seid oder irgendwas, wo ihr sagt, da haben wir was vergessen? Was ist euer einprägsamstes Zitat? Also da sind wir total gespannt auf den Austausch. Ihr könnt uns da erreichen auf den üblichen Plattformen.
Unbedingt. Wir sind sehr, sehr gespannt. Und ja, ich würde sagen, dann freuen wir uns einfach auf die nächste Folge. Und dann sehen wir uns oder hören wir uns besser
gesagt. Wir hören uns.
Ja, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann.
Macht's gut.
Danke fürs Einschalten. Bradshaw Club ist ein Podcast von Alessa Brings, Karin Eckhold und Judith Rauwald. Text, Schnitt und Produktion Alessa Brings, Karin Eckhold und Judith Rauwald. Grafische Gestaltung Jana Linder. Musik Johannes Meyerhöfer und Judith Rauwald.